Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 131, heute mit Matt.
Ja.
Nee, doch.
Oh. Hm.
Felix.
Matt.
Und an der VoIP-Leitung haben wir wieder jemanden, nämlich den Flydi.
Vielleicht.
Und mich. Ja. Muss man ja auch mal gesagt haben.
Hallo Ingo.
Sonst weiß man das ja auch.
No. Ja.
Du bist der Ingo.
Ich bin der Ingo. Hallo Flydi.
Hallo
alles
Ingo.
Alles klar?
Ja, ja.
Wieder passt. Gut erholt.
Ja, ja.
Alles schön.
Läuft.
Wunderbar. Dann können wir auch gleich das Internet rocken sozusagen. Mhm. Nämlich mit den wunderbaren Themen, die wir auch diese Woche wieder gerade in den letzten 5 Minuten für euch vorbereitet haben.
In den letzten 35 Minuten.
Oh, 35, stimmt. Mindestens 35 Minuten für euch vorbereitet haben.
Mindestens.
aber kommen wir erstmal zum Blast. Nämlich, der Matt hat letzte Woche was gesagt, was sich hinterher als anders herausgestellt hat.
Ja, das war zu dem Zeitpunkt eben unsere Vermutung, dass die neuen iPhones auch nur 1 GB RAM haben werden, aber sie haben 2 GB RAM. Ja, das war meine Vermutung.
Ach so.
Weil normalerweise Apple da also wenig zu sagt, aber wenn sie mehr haben, dann sagen sie es.
Okay. Ja, würden sie es dir aufs Auge drücken und sagen, we are the best.
Ja, aber gibt eine sehr, sehr coole Methode, mittlerweile zukünftige Hardware-Specs von iDevices rauszufinden. Und zwar, man kann
FCC-Na?
Nee, du brauchst nicht so lange warten. wenn du die Pre-Release-Version vom iOS SDK hast, ja, da hast du ja Xcode und das die Entwicklungsumgebung und die haben ein Feature eingebaut in Xcode, glaube ich, 6 oder 7, 6. Das sind diese Asset Catalogs. Das ist im Prinzip einfach nur ein Ordner, in dem liegen Ressourcen. Und den Ressourcen kann man dann entsprechende Specifier geben. Also du kannst darüber zum Beispiel eben eine Grafik für die 2x Resolution, also für Retina-Devices, eine für die normale und so weiter. Und da gibt's auch Specifier zum Beispiel für Device, also iPad, iPhone und so weiter. Und mit iOS 9, beziehungsweise dem iOS 9 SDK, haben sie außerdem noch einen Specifier eben hinzugefügt für System Memory, also wie viel Memory dein System hat. Du kannst eben einen machen mit 1 GB, 2 GB, mehr gibt's gerade noch offiziell nicht. Und das hat einfach jemand im Prinzip dann im 9.1 SDK, wo die iPhone 6s schon unterstützt werden, hat einfach jemand ein Demo-Projekt aufgemacht und hat gesagt, so, ich simuliere das jetzt mal hier auf so einem iPhone 6s und mache hier so ein Specifier rein, zeige die Grafik an, wenn es 2 GB hat und die Grafik, wenn es 1 GB hat. Mhm. So einfach war das.
Okay.
Also gehen wir davon aus, hat 2 GB RAM.
Das ist mittlerweile auch bestätigt.
Doch, hat iFixes auseinandergenommen und gesagt.
Nein, weil die sind, soweit ich weiß. Also morgen kommt das neue iPhone.
Ist noch gar nicht so weit.
Und es gibt schon irgendwie einen in den USA oder so, der hat schon aus Versehen vorbekommen, weil UPS sich nicht dran gehalten hat, das zurückzuhalten.
Ja. Ach du Scheiße.
Hm.
Toll. Damit kann jetzt ein Tag genau was machen. Ein Tag, der luckiest guy on earth.
Und dann hat es einfach nur einen Geist.
Und habt jetzt die ganze Zeit.
Und dann ist kaputt, kann es direkt wieder zurückschicken.
Genau, geht nicht mehr, ist voll klebrig. Was hat denn das für ein Scheiß geliebt?
Flutscht mir durch die Finger.
Gar nicht wasserfest.
Und, weiß ich nicht, ist jetzt kurzzeitig berühmt im Internet, dass er der Einzige ist, der eins hat?
Hat er wahrscheinlich mit angegeben auf Reddit, hat irgendwie 300 Millionen Internet Bonuspunkte gesammelt oder so.
Ja. Und ab morgen interessiert es keine Sau mehr.
Ja, weil da haben alle das Empfangstelefon, ja.
Gut. Wunderbar. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann hat der Leadname uns ja letztens, wann war denn das, keine Ahnung, halbes Jahr, Jahr.
Ganz schön
von einem Jahr irgendwie Sticker gemacht und wird das irgendwie wieder machen, aber braucht ein bisschen Feedback und will halt wissen, war die Größe okay, brauchen wir es größer, was soll draufstehen?
Ja. Also ich hätte gerne lustige Sachen drauf zu stehen, lustige...
So, wir filtern Blumen. Ich filter Blumen.
Zum Beispiel, oder halt irgendwelche anderen lustigen Dinge. Müssen wir schauen. Man
kann alles kaputt machen.
Man kann alles kaputt machen. Super guter Sticker, würde ich mir auf meinem Computer kleben.
Sicherheit durch Ignoranz ist auch ein guter Sticker.
Sicherheit durch Ignoranz, auch ein super guter Sticker.
Ja.
Ich würde mich da auch bereit erklären, die einfach dann einzukaufen, wenn es Design stehen. Ganz einfach.
Gut, also meldet euch beim Leadname, wahrscheinlich auf Twitter. Und kaspert das ab, vielleicht ist ja auch ein total toller Designer dabei, der Lust hat,
genau, sich da mal auszulassen,
sich da mal auszutoben. Genau, wir geben dann in der Sendung natürlich auch Credits dafür.
Ja, also
wenn ihr wollt, also
genau.
Ihr könnt natürlich auch anonym bleiben wollt, ist es auch okay, dann gibt's halt keine Credits. Dann kaufen wir einfach nur die Sticker. Und ansonsten genau, sagt einfach. Also auf der einen Seite finde ich ihn, er ist schon ganz schön groß, der aktuelle. Auf der anderen Seite ist es auch gut. Der ist schon ganz schön groß.
Also ich finde, ich würde es ja besser finden, wenn er ein bisschen kleiner wäre, muss ich hier sagen.
Ganz schön groß.
Aber das kommt jetzt alles. Also ich hätte ihn ja gerne in so diesem, wie heißt das Format? Visitenkarte.
Achso, Format einfach. Genau, also du sagtest einfach den Lied nehmen wir Bescheid. Wir sind dann gespannt, wenn es die neuen gibt.
Wäre gut.
Als Magnet, ja.
Ja, also Kühlschrankmagnet.
Magnet.
Oh, wir sollten einfach mal einen Merchandise-Shop aufmachen.
Und dann reich werden.
Das muss halt bloß jemand machen, gell?
Das ja, jemand sollte das mal für uns tun, genau. Und der kriegt Kambarik. Dann, keine Ahnung, wir zahlen dem dann mal 5 Euro und dann haben wir die Rechte. Bam.
Genau.
Der Flight ist
macht ein mal.
Fucker. Ja.
Ja. Ja, T-Shirts, Kühlschrankmagnete, Baseballcaps, Saufhelme, alles.
Diese Saufhelme, genau.
Auf jeden Fall, ich hätte gern Binärgewitter Saufhelm, wo irgendwie draufsteht, man kann alles kaputt machen.
Ich hätte gern so einen Mega-Gulp. mit irgendwie nur mit einem Gallon Getränke.
Auf jeden Fall. Platz. Kaffeetassen, all the merchandise.
Ja, Kaffeetassen. Brauchen wir, ja.
Ja, stimmt.
Einen eigenen Softdrink. Ja. Alles, was dazugehört einfach.
Ja, wir lizenzieren einfach irgendeine Monster-Geschmacksrichtung. Die haben da bestimmt irgendwas, was man genau. Da irgendwie lizenzieren kann.
Monster-Binärgewitter.
Binärgewitter, ja, Monstergelb.
Genau, auf jeden Fall in Monstergelb. Oder in Binärgewittergrün.
Ah,
genau.
Ark.
Binärgewitter weiß auf grün auf schwarz.
Mhm. Lecker.
Cyber-Hacker.
Und das Hacker-Dreck. Könnt ihr dann an jedem Lutschautomaten kaufen.
Auf jeden Fall.
Mhm. Könnt ihr dann so rumlutschen dann.
Ja. Yeah.
Kommen wir mal weiter.
Nur bitte auf dem einen.
So genug Bullshit geredet.
Wieso ist
wir
eigentlich.
Wir müssen mal anfangen, mit irgendwelchen Sachen zu reden.
Wieso ist eigentlich gar kein Toter der Woche?
Wir haben da unten.
Wir haben noch Tote der Woche. Mehrere sogar.
Voll viele.
Hä? Dann ist da ist hat jemand irgendwie Bullshit gemacht.
So.
So, gut. Aber einen Untoten der Woche zuerst?
Machen wir das zuerst.
Also, für mich waren die tot. Napster.
Ja, schon, ja.
Napster? Nein, die sind Nummer 3 im deutschen Markt gefälligst.
Von was?
Aha.
Tot sein?
Von 3. Von 3.
Ja, aber. Ja.
Nein, aber hey. Die Sache ist, ich kann auch einfach sagen, dass ich Musikstreaming mache und ihr müsst mir alle 1 Million Euro geben, damit ich das persönlich für euch mache. Und wenn jetzt keiner hat, dann bin ich trotzdem Nummer 4 im deutschen Markt an Musikstreaming.
Nee, also die machen das ja schon eine ganze Weile mit dem Musikstreaming. Also ich meine, früher, ihr kennt euch noch, Napster, das waren ja diese ganz illegalen.
Bösen.
Genau, das waren die
Bösen. Und dann waren
die haben dann irgendwie die Trademark verkauft. So, oder die Namensrechte.
Das Logo ist auch immer noch das gleiche.
Ja, also ich glaube, die haben da das Ganze, also die Namensrechte und so haben sie dann irgendwie mal verkauft und das sollte dann irgendwann mal so ein legal Musikstreaming-Dingsy sein. Es gibt scheinbar Leute, die es benutzen. Für mich war das auch tot, also keine Ahnung.
Ja.
Aber es war bei diesen ganzen Tests immer dabei.
Der Justin Timberlake hat auch den Gründer davon gespielt in dem Facebook-Film.
Ja,
ja.
Stimmt.
Ja. Ich habe mir gerade mal den Sean Fanning so angeschaut, der sieht ihm gar nicht unähnlich. Jedenfalls, Napster partnert, oder andersrum, Aldi Nord sowie Aldi Süd partnern mit Napster. Und bieten da bald einen Musikabo-Dienst Aldi Live an.
Aldi Live!
Aldi Live könnte aber eine Cola sein.
Aldi Live Cola. Wollte gerade noch sagen, nicht live wie Live-Musik, sondern live wie Live-Cola oder sowas. Ja. Lebens-Cola.
Also in meinem Kopf spielt irgendwie auf Aldi Live nur DJ Ötzi. Komisch.
Da gibt's auf
und
jeden Fall immer.
Die wilde Herzbuben.
Ja, sowas. Also irgendwie hört sich das schon schwer danach an, dass da irgendwie dann so.
Gibt's bestimmt einen Markt für.
Ja, so keine Ahnung, Saufmusik läuft oder so. Ich weiß nicht, warum in meinem Kopf passiert es gerade.
Ja. Ja, aber die kombinieren das interessant, weil das ist im Prinzip ein Mobilfunkdienst von denen. Mhm. Also die, kombinieren das mit, ja, jein, also die kombinieren das halt mit Mobilfunkleistungen. Also wenn du das Musikpaket irgendwie das normale nimmst für 7,99, dann hast du halt einfach nur Musik.
Ja.
Und wenn du Musikpaket M nimmst für 2 Euro mehr, dann hast du irgendwie noch ein bisschen Telefon- und SMS-Einheiten und Datenflug.
Aber du kannst die ganze Zeit und quasi streamen, oder was?
Ja, die Musik, genau, ist halt.
Das ist doch eine coole Sache eigentlich.
Ja, stimmt, ja, Internet und so, ne? Datenfreiheit und so.
Ja, ja. Gab es nicht mal auch irgendwie so, dass die Telekom mit Spotify kooperiert
ja,
hat?
Ja,
das war sowas das erste, in der Richtung.
Ja, aber Telekom ist ja viel zu teuer und ID ist jetzt nicht so teuer.
Ja, genau. Aber du hast trotzdem bei der Telekom hast du die Möglichkeit, irgendwie diesen Spotify-Tarif zu nehmen.
Ja.
Dann hast du das Spotify-Musik-Streaming irgendwie drin und die rechnen das nicht auf das Volumen auf. Aber im Endeffekt nur wirklich das Musikstreaming, wenn du Alben, Bilder lädst und andere Kontextinformationen in der Spotify-App, die werden natürlich angerechnet.
Wer hat das
natürlich gesagt? Aber gut, das Streaming ist ja der Großteil davon.
Ja,
aber ist trotzdem kacke.
Wenn du die ganze Zeit in der App rumklickst und dir halt und
ja, genau, wenn du dir die ganze Zeit die Wikipedia-Einträge von den einzelnen hier Künstlern anguckst und deren Coverbilder, dann schon.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, das Krasse ist halt wirklich, dass Aldi halt da Leute einkaufen gehen und die, je nachdem, wenn sie da jetzt wirklich eine große Marketingkampagne für fahren, dass die halt Leute erreichen, die Spotify halt nicht so erreicht. Ja. Die halt noch nie was von Musikstreaming gehört haben, die das jetzt mit, es ist ja auch, wie heißt es so schön, ein Kampfpreis, ja, für 8 Euro, da unterbieten sie halt irgendwie, alle anderen wollen 10 halt haben, sie unterbieten halt mit 2, also für 2 Euro weniger kriegst du halt in Anführungsstrichen dieselben Funktionen, wie bei Spotify, Deezer und Apple Zeug, und ja, es könnte halt echt sein, dass Aldi mit dem Dienst halt Leute zum Musikstreaming kriegt, die sonst überhaupt gar keine Affinität dafür haben.
Also,
und die halt sonst niemand erreicht.
Ja, die haben halt eine Retail-Präsenz. Also die haben halt Zugriff auf eine Altersgruppe irgendwo zum Beispiel, ja, eine Kundengruppe tatsächlich, wo Spotify und Apple Music jetzt bisher nicht angesprochen haben. Ja. Inwiefern das Angebot vergleichbar ist. Ich meine, da schmeißen die auch immer nur mit Zahlen um sich. Wir haben so viele Lieder, ja.
Schön. Habt ihr das eine Lied, was ich hören will?
Das Taylor Swift? Nein? Ah, sehr gut, dann komme ich zu euch. Ja, also, oder 4000 Radiosender, okay, gut, wir machen noch 2000 davon, wo einfach irgendwie einer die ganze Zeit piept.
Und der nächste kommt, wir haben 6000 Radiosender, wir haben 6001 Radiosender.
Ja, also.
Die sind halt bloß anders geremixed, aber es ist ja egal.
Genau, ja. Beats One haben sie halt nett, ne? Dass er auch echt eine Innovation immer noch ist. Weltweit Radio ausstrahlen. Ja, aber ist interessant und im Wesentlichen
Ironie
ist
Ironie gehört.
Nee. Ja, bei mir muss man sich bei Apple immer Ironie dazu denken. Okay. Jedenfalls die Kooperation eben ist mit Napster hinten dran. Das heißt, im Wesentlichen greifen sie halt da irgendwie auf Datenbanken. Das heißt,
da ist aber schon dann was da, was ja schon eine
ganze. Naja, also im Wesentlichen heißt das halt zum Beispiel, dass die Napster-Apps und so white-labeln wahrscheinlich im Hintergrund und den ganzen Content von Napster beziehen. Das macht Aldi ja nie selber. Genauso wie ihr Mobilfunk ja auch nur irgendwie E-Plus ist.
Ja, E-Plus, der nicht mehr jetzt, sondern O2E-Plus.
Ja. Und ansonsten haben sie noch was drin, das ist so ein bisschen wie Shazam, das nennt sich Track-Match irgendwie. Damit kannst du halt auch, ja, Shazamen.
Shazam, not Shazam.
Quasi. Also du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, dein Telefon an einen Lautsprecher ranhalten und dann sagt dir das Telefon, was denn da gerade für Musik läuft. So.
Genau.
Und dann kannst du es im Zweifelsfall sofort anhören. Oder
irgendwie. Ja, dann kannst du so irgendwie Favoriten halt setzen. Kannst du, also das zeigt dir dann sozusagen das Lied halt an und dann kannst du sagen, hier bei Aldi Live Music Live, ja, mag ich jetzt, und dann kommt es wahrscheinlich in eine Playlist oder sonst irgendwas rein.
Ja, ganz interessant finde ich auch, dass die auch so Hörbücher anbieten. Das geht ja zum Beispiel auch bei Spotify, aber das ist irgendwie so super versteckt und man findet es irgendwie, also man hat irgendwie nicht so richtig ein Hörbuch-Directory, aber wenn man irgendwie so danach sucht, dann findet man da was.
Genau.
Wäre halt interessant, so als Konkurrenz zu Audible vielleicht, wenn das dann gleich auch in der Flat mit drin ist. Ich wechsle meine Sprache.
Ja, also ich meine, Musik ist ja, also wir haben das gerade eben angesprochen mit dem, dass da reines Zahlenjonglieren nicht viel bringt, wenn du nachher nicht die richtige Musik hast, bringt das nichts. Und Hörbücher sind ja ein noch viel stiefmütterlicheres behandeltes Thema, ne? Also mir geht das ähnlich, dass irgendwie bei Spotify gibt's irgendwie ein paar Hörbücher oder ein paar, was weiß ich, Kabarettauftritte oder sonst irgendwas von irgendwelchen Künstlern, aber du musst halt mehr oder weniger so nach dem Motto durchgehen, ich mag den und den Künstler, ich such mal, hat's vielleicht was dazu, es gibt kein wirkliches Verzeichnis.
Genau, das ist ja das Problem, also es gibt theoretisch den Content, aber das ist halt auch alles so ziemlich stiefmütterlich behandelt und man findet's schwer und dann ist es vom Abspielen her irgendwie unbequem und also ich habe da vor einer Weile jetzt auch mal ein bisschen so rumgeguckt, was denn jetzt so zum Beispiel Audible anbietet für Hörbücher, und das ist ja halt auch gar nicht so günstig. Also da kriegst du irgendwie ein Hörbuch
pro Monat. Gar nicht mal so günstig.
Ja, da kriegst du halt irgendwie ein Hörbuch pro Monat, und wenn du das halt gleich in deiner Musikflat mit drin hast und wenn es vielleicht besser funktionieren würde, dann wäre das vielleicht halt auch noch so ein Grund, sowas zu benutzen. Aber im Zweifelsfall traue ich das jetzt nicht unbedingt den Leuten, die Napster betreiben, zu, da großartige Apps für zu bauen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein komisches Vorteil und die machen alles ganz toll, aber ich weiß es nicht.
Apropos Audible, die haben Streit mit dem Kartellamt oder wahrscheinlich demnächst bald.
Also, weil?
Weil sich mehrere Händler beschwert haben, dass Amazon sie da delistet, also Audible ist ja Amazon, wenn sie da nicht mitmachen wollen bei diesem Flatrate-Konzept und man halt nicht mehr die Dinger nur noch auch noch einzeln kaufen kann. Und da Audible halt im deutschen Markt irgendwie 90% Marktanteil hat, könnte es durchaus sein, dass da das Bundeskartellamt demnächst mal eingreift. So viel dazu noch. Ansonsten ja, ich kaufe mir auch ab und zu mal Hörbücher oder Hörspiele. Wenn die jetzt in der Musik-Flatrate mit drin wären, aber da sind halt dann 10.000 auch wieder relativ wenig, das müssten halt dann auch wieder die sein, die du auch gerne gerade hören willst. Und
kriegst du das dann als MP3 oder kriegst du das als shitty Amazon-Format?
Wo jetzt?
Bei Audible.
Bei Audible hast du ein shitty drauf.
Shitty Audible-Format.
Deswegen willst du das nicht verwenden. Also ich habe Audible schon lange nicht mehr verwendet, weil es ist einfach nur Pain. Ja, aber also, du kannst ja auch ein paar Sachen woanders kaufen, entweder zum Beispiel bei ebook.de oder manche Sachen hat Amazon auch, verkauft auch direkt als MP3, was ich halt auch nicht verstehe. Und ja, also das wären die gangbaren Sachen. Gut, aber nee, ich meine nochmal, zum Aldi zurückzukommen, also wenn das mit drin wäre, könnte ich mir das schon vorstellen, auch zu benutzen. Aber ja, da hängt es halt wirklich vom Angebot dann ab.
Ja, stimmt. Also wenn da so Audiobooks mit dabei wären, wäre natürlich eine coole Sache.
Ja, sagen wir mal, nicht nur dabei sind, sondern auch irgendwie benutzbar dabei sind. Weil, also ich, im Gegensatz zum Ingo habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem, sowas wie Audiobooks zu streamen, weil das ist für mich meistens dann so eine Einmalsache. Ich höre mir das einmal an und dann wahrscheinlich nicht mehr, dann muss ich das Material dazu nicht besitzen. Ja, aber ich meine, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob das dann gut genug ist oder nicht.
Okay. Das war unser Untote der Woche. Napster. Also, das eine ist neu geboren, nämlich Aldi Live.
Live.
Kann man auch erstmal nur in Deutschland verwenden, habe ich gesehen. Weiß nicht, ob das wie sie da jetzt demnächst die Weltherrschaft antreten.
Bloß nicht Roman. Gott, oh Gott, die teuren Daten. Oh mein Gott, oh Gott.
Teuren Daten.
Ja, jedes Bit vergoldet.
Teure Bits,
ja. Sich doch keiner leisten heutzutage.
Aber Napster ist eindeutig auf dem aufsteigenden Ast durch diese Geschichte.
Ja, ich meine, zumindest hört man wieder von ihnen. Wir reden ja im Moment gerade drüber. Genau. Jetzt haben vielleicht so die unsere paar Hörer, paar tausend Hörer wahrscheinlich, paar hundert Hörer vielleicht, ich weiß
Millionen,
nicht.
Millionen, tausend.
Haben jetzt schon mal wieder was von Napster gehört.
Genau, Leute, es gibt noch Napster.
Ja.
Ja.
Gibt noch Napster zu verkaufen.
Ja. So, kannst gut. du machen. Also, sie sagen hier 34 Millionen Songs und 10.000 Hörbücher.
Ich kann nicht wirklich einschätzen, wie viel oder wie wenig das ist.
Das kann also keiner. Sind auf jeden Fall erstmal Hörbücher, irgendwelche
ja.
Hörbücher.
Ja, schon. Also ja.
Zwischenzeitlich hatte Napster mal 25 Millionen Benutzer.
Hören Sie Musik auch offline, ohne Internetverbindung? Mensch, das ist ja abgefahren.
Krass, offline, gut, ich mein, ohne Internet.
Ist ja verrückt, ja.
Wahrscheinlich, weil das bei E-Plus gar nicht anders geht.
Kannst nur zu Hause dein Internet sammeln, in dein WLAN-Internet sammeln, in dein Handy rein und dann kannst du damit loslaufen, bis alle ist.
Ja.
Macht Sinn. Machen wir weiter.
Ja. Tod.
Tod.
Dafür.
Oh, wir haben so viele Tote.
Tod.
Ein Eizettel.
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 What the fuck ist ein Eizettel?
Eizettel.
Das ist. Ich glaub's nicht.
Das ist so ein.
Oh, Eizettel.
So ein Bluetooth-Gerät, womit du dann quasi als Shop Zahlungen annehmen kannst, zum Beispiel von der Kreditkarte.
Also das ist sowas wie, wie heißt das in den USA, Swipe? Ist es Swipe?
Nee, die haben
diese ganze Kreditkarte-Geschichte.
Die haben eine Bluetooth-Box.
Ja schon, bei Swipe hast du das ja am oder ich bin mir gerade
nicht mehr sicher. Also Kartenzahl-Ding.
Ja genau, es gibt genau. so, also in den USA ist es relativ gängig, da haben die, jeder Hotdog-Verkäufer nimmt da irgendwie eine Kreditkarte an, weil der dann so ein iPod Touch mit irgend so einem Lesegerät im Audio-Eingang, Ausgang drin hat, im Klinkenstecker.
Ja.
Ja.
Und das ist jetzt quasi so sowas Ähnliches, nur dass man es mit Bluetooth pairen muss.
Genau, also ist auch noch nicht ganz tot, sondern die haben halt gerade jetzt Probleme mit dem neuen iPhone. Mhm. Und dadurch, dass ja der eine iPhone-Typ, weiß nicht, wie heißt der eine, der es gesagt hat, hat gemeint so, ja, das ist die schnellste Adoption Rate seit schon für immer. Hat Apple jetzt auch iZettel ein Riesenproblem, weil das quasi mit den neuen iPhones du kein iZettel mehr pairen kannst. Und dann deswegen sind die traurig und haben 300 Bazillionen Service Requests und so.
Und woran liegt das, dass man die damit nicht
pernt? An der neuen iOS-Version.
Das haben Bluetooth. Sie vorher nicht getestet.
Ja.
Okay, also das heißt, da ist irgendwas, das ist ein Bug, der vielleicht auch mit dem Update behoben werden konnte, oder wird in den neuen iPhones irgendeine Hardware ausgeliefert, die vielleicht
nee, das ist nicht mehr kann? Nee, das ist in der neuen iOS-Version, auch wenn du das ein altes iPhone
also
rein.
Der okay, ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Ist es so gedacht?
Bug, das ist ein Bug.
Okay. Also das heißt, es könnte ja auch noch irgendwie gefixt werden. So. Das heißt, es wird vielleicht so
irgendwann gefixt, aber jetzt halt gerade ist bis jetzt noch nichts passiert.
Also so Sherlocked Apple anders hat auch Dinge. Mhm. Ja.
Also sie hängen jetzt quasi im Limbo zwischen Leute wollen updaten und können nicht und es gibt
ja Leute haben schon geupdatet und es gibt Bord.
Ja,
das ist, glaube ich, das Schlimmere. Also es
ja, downgraden ist ja dann bei iDevices auch nicht mehr so richtig drin.
Jetzt gerade kann man noch.
Noch geht's.
Okay.
Ja. Ja, also
jetzt gerade kann man noch auf 8.4 downgraden, auch wenn es offiziell von Apple nicht supported ist.
Mm.
Aber relativ bald werden sie das Signing-Window schließen.
Oh. Oh. Ja, also wenn das Gerät noch gepairt ist an diesen iZettel, geht's wohl. Aber wenn du es neu pairen willst, ist kaputt. Und das ist traurig.
Okay, also hauptsächlich das Neupairen ist kaputt.
Genau, gut. Oder auch nicht gut.
So. Ja.
Was haben wir noch? Natürlich. Selfies. So.
Selfies sind ja selber nicht tot.
Selfies sind töten. Die Mörder.
Leider.
Selfies sind die Mörder. Selfies töten, das haben wir schon alle gewusst. aber jetzt gibt's zum Glück auch genau. Statistiken von der Huffington Post, die ja quasi für ihr Premium-Recherche und Berichterstattung bekannt sind. So.
Ja, wie töten die Leute die Selfies?
Also,
ja, die Leute passen halt da nicht auf und werden dann vom Auto überfahren oder so.
Richtig, der Flydi hat es einfach erkannt. Und
oder stürzen irgendwo runter. So.
Ja, genau. Genau, stellen sich vor irgendwelche Klippen und ach komm, noch ein bisschen
noch
weiter.
Noch ein Schritt
nach hinten. Noch ein Schritt.
Letzte Worte. Ja. Bevor. Hast du das Selfie dann wenigstens noch gemacht? Ist es noch in die iCloud hochgeladen worden dann? Das wäre dann wenigstens noch.
Das wäre ganz schön makaber.
Famous Last Selfie.
Ja, Famous Last Selfie, genau. Mhm. Und ja, es wurden wohl mehr Leute beim Selfie machen von sich selber getötet als von Hein.
Ja, aber
60 Jahre alter Tourist
von
wurde
sich selber im Sinne von, also die haben sich dadurch halt umgebracht,
ja,
dass sie ein Selfie gemacht haben.
Genau.
Quasi das heißt, Fall für ein Darwin Award.
Du könntest zumindest dann bei Darwin Snapchat Award noch so irgendwie drunter schreiben, wish I had done. Yeah,
totally worth it, man.
totally
ist schon ein bisschen makaber.
Es fehlt nur noch, dass ein Class Action Lawsuit gegen Snapchat oder so gibt, weil sie die Leute zum Selfie machen animieren.
Oh ja. Yeah.
Okay, aber ich meine, weiß ich nicht.
Doch, ich weiß.
Belebt das irgendwie dann die Drohnenindustrie, damit du dann in Zukunft einen Computer deine Selfies machen lassen kannst?
Ich hätte jetzt gedacht, oder? Das Drohnenwiederbelebungsprogramm.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, keine Ahnung, wenn du da irgendwie so eine Parrot-Drohne irgendwie hast, die den ganzen Tag um dich rumfliegt und dann Selfies von dir macht, dann ist es aber eigentlich kein Selfie mehr. Bam.
Bam. Also, du hast einen Stock dran, dann ist wieder okay.
Wenn du einen Stock an deine Drohne ranbindest. Ja.
Stock im Arsch, Drohne.
Stock im Drohnenarsch. Schöne Sache.
Ja. Ja, oder keine Ahnung, es muss irgendwelche Selfie-Sticks.
Bescheuert. Also echt, die Sachen, die da stehen, sind echt bescheuert.
Ja.
Das ist halt.
Oh Gott. Ja, gut.
Man auch dazu sagen muss, es sterben pro Jahr nicht so viele Leute an Haien. Deswegen ist das jetzt auch so ein bisschen.
Ach, ja. Waren es in diesem Jahr. Diesen Jahr waren es 8.
Okay. Ja, das sind nicht so viele. Da sterben andere Leute beim Skifahren oder so.
Ja, und vergesst nicht, wie viele Leute tagtäglich auf unseren deutschen Straßen sterben.
Weiß nicht. Ja, das ist richtig. Aber die Leute fahren halt Autos und da
ja,
passieren so
mehrere. Deswegen. Könnte man sagen,
Straßen töten Menschen.
Genau,
ja,
Straßen
töten Menschen. Und Autos töten Menschen. Und Menschen töten Menschen.
Ja.
Finde ich nicht gut.
Nee.
Und Selfies töten Menschen auch.
Also ich glaube, ich wäre für eine Kampagne, lieber Selfies als Autos oder so.
Nie mehr rausgehen.
Ja, komm.
Macht mehr Selfies,
ja, komm,
fahrt weniger Autos.
Komm, fahr jetzt nicht zur Arbeit, mach doch lieber ein Selfie.
Da könnten wir jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Thema machen, weil die Autos töten ja die Menschen auch, nicht nur beim Fahren, sondern auch mit den Gasen, die da hinten rauskommen, die ja zu hoch sind.
Ja.
Gase sind zu hoch.
Die Gase sind
zu hoch.
Hohe Gase.
Ja.
Mhm.
Ja. Die Abgase.
Hohe Gase. Ja.
Ach so, wenn ich gerade nochmal, wo wir beim Selfie waren, ich habe hier noch ein lustiges Video, Selfie from Hell mit Zombies. Wenn es einen interessiert, klick mal drauf.
Zombies.
Ist lustig.
Zombies töten auch viel mehr Menschen, aber nur in Filmen.
Ja, auf jeden Fall. Zombies töten auch auf jeden Fall mehr Menschen als Selfies.
Auf jeden Fall.
Behaupte ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, du verkleidest dich als Zombie und dann bist du gegen die Gesichtsfarbe allergisch. Bam, tot. Oder so. Ich weiß es nicht.
Was?
Vielleicht auch nicht.
Wo war ich gerade die letzten 20 Sekunden? Ist irgendwas passiert?
Sally, der Urlaub. Darüber müssen wir nochmal reden.
Ja, ich glaube, du kriegst nie wieder Urlaub, Mann.
Okay. Ja, wie kommen wir jetzt irgendwie wieder zu den Autos? Ich würde sagen, wir überspringen das mit den Autos einfach, weil das halt irgendwie.
Ja, es hat doch schon mal jemand wieder rausgelöscht hier.
Ja.
Ich. Okay.
Ja, der große Zensor hat das wieder gelöscht.
Der große Zensator. Es ging eigentlich um VW. Ihr habt es
ja
alle mitgekriegt.
Ja.
Und ist total schlimm.
Ganz nee, eigentlich nicht.
Die schlimmste News fand ich heute, wo, weißt, wer hat das geschrieben? Irgendeine große Zeitung hat geschrieben, dass vielleicht auch Autos in Europa davon betroffen sind.
Oh mein
Nein.
Gott.
Nein.
Doch.
VW baut weltweit auch in Europa?
Auch in Europa.
Ich muss verrückt sein. Naja, eigentlich ist das eigentlich voll die gute Werbung für den Standort Deutschland. Mir tüftelt so gut, mir trickset auch die amerikanische Systeme aus. Bis es dann merken und dann irgendwie den Konzern auf einen zweistelligen Milliardenbetrag wahrscheinlich knacken würden.
Ja, ist komisch, gell? Wäre es ein amerikanisches Unternehmen, wenn die wahrscheinlich irgendwie mit, ja, zahlt mal hier 100 Millionen und du macht's nie wieder.
Ja, aber wäre das in Deutschland passiert, also wäre das in Deutschland rausgekommen oder in Europa, wäre es wahrscheinlich auch so gelaufen.
Hätten sie gar nichts gezahlt.
Oh, die vielen Arbeitsplätze bei VW, oh, da machen wir mal lieber nix. Da hätten sie wahrscheinlich noch einen Preis für Erfindergeist oder so bekommen.
Vielleicht.
Der innovative Automobilstandort Deutschland. Ja gut, betrifft uns insofern, da hat mal wieder jemand irgendwie Software manipuliert, also in dem Falle absichtlich. Das wird bestimmt irgendwelche Leute nicht davon abhalten, in Zukunft mehr DRM zu fordern, auch für ECUs von Kraftfahrzeugen. und dann auch für Internetrouter und ich weiß nicht was. Und ansonsten ist das sicher doch nur die Spitze des Eisberges. Da wird bald rauskommen, dass unsere Freunde mit dem Stern und so, dass die sowas Ähnliches gemacht haben.
Ich find's witzig, dass das die amerikanische Umweltbehörde war.
Das ist ja, ich hab davor auch schon so gesagt, die USA haben mich jetzt schon zweimal dieses Jahr überrascht, ja. Also mich betrifft's ja jetzt wenig, aber erst Fußball, also die USA schreiten bei der FIFA ein wegen Korruption und Steuerhinterziehung, wenn ich mich noch recht entsinne.
Genau, also
und jetzt
man merke in Fußball, Amerika Fußball interessiert da
genau,
irgendwie keinen.
Soccer, nicht genau. Football so. Und jetzt Emissionswerte zu hoch und die Amerikaner haben was dagegen. Was ist da denn los?
Junge.
Dieser Obama.
Ja, ich glaube, die haben nicht unbedingt was dagegen, sondern die haben nur was dagegen, wenn Leute lügen.
Ja, also
beziehungsweise wenn Computer lügen.
Man könnte das jetzt natürlich
außer
auch
es sind
wieder,
ihre Wahlcomputer. Dann ist es okay.
Man könnte das natürlich auch wieder so rumspinnen, dass die Emissionswerte in den USA für Diesel, also es geht ja hier um die Stickoxidwerte im Wesentlichen, soweit ich weiß, NOx, dass die so rigoros sind, dass es sich also das ist schwer möglich und damit kaum rentabel ist, Dieselfahrzeuge in den USA zu etablieren, was sie eigentlich wiederum nur als eine Art Importzoll oder als Schutzzoll aufbauen, weil die amerikanische Autoindustrie Dieselfahrzeuge nicht so gut verkaufen kann und die Deutschen waren da gut drin und deswegen hat man die Werte so gesetzt und hat damit irgendwie VW aus dem Markt gedrängt. VW hat dann wiederum mit Software zurückgeschlagen. Und jetzt geht das in die nächste Runde.
Und vor allem, man muss sich ja bedenken, weißt du, die fahren irgendwie SUVs und Trucks, die irgendwie keine Ahnung wie viel Liter pro Kilometer oder Meile brauchen.
Ja, Ingo, man rechnet das in den USA andersrum. Da wird gerechnet,
mehr
wie viele Meilen du mit einer Gallone Sprit hinbekommst.
Das ist mir egal. Also auf jeden Fall verbrauchen die halt ultra extrem viel.
Ja.
Und zweitens, ihre Trucks auf der Straße fahren halt auch alle mit Diesel. Und da sind die Werte wahrscheinlich scheißegal.
Das sind Trucks und die sind von amerikanischen Arbeitsplätzen gebaut worden.
Genau. Direkt
in Mexiko.
Direkt gebaut worden und die verbrauchen erstens auch scheiß viel von diesem Diesel und zweitens stinken die wahrscheinlich brutal und da juckt's keinen. Aber so
das
wird
ist
halt
egal,
mit,
weil die dürfen stinken, wenn sie wollen, aber die Stickoxide.
Stinkoxide auf jeden Fall.
Das ist einfach nur grandios. Also es ist traurig und grandios.
Also ja, alles ist, also Autos sind irgendwie komisch.
So komisch.
Ich weiß nicht, sehr viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Okay. Ja. Ich fände es interessant, wenn Apple den Laden kaufen würde, einfach die ganzen Stinke-Diesel rausmachen würde.
Ja, ich meine, die sind
Elektromotoren
billig,
einbauen.
Habe ich gehört.
Ja, es gab doch irgendwo die dem letzten Mal die Ansage, dass VW vom Aktienwert her jetzt so niedrig gesunken ist, dass Apple sie aus der Portokasse kaufen könnte.
Wie viel ist denn die Portokasse davon? Weißt du, wie viele Briefe verschicken die denn im Jahr?
Zweistellig, dreistelliger Millionenbetrag. Da
so
kannst du schon ein paar Briefe verschicken.
Scheiße.
Ja.
Kannst du auch weltweit verschicken? Ich glaube, kannst du aber mit.
Nee, aber die Briefe müssen jedes Jahr dünner und leichter sein als im Jahr davor.
Ja, oder das sind dann wieder diese Premium-E-Post-Briefe.
E-Post-Briefe.
Mit genau, Goldrändern.
Wie viel E-Post-Briefe kann Apple eigentlich aus der Portokasse verschicken?
kann das mal bitte jemand hochrechnen?
Genau. Wie viel Spam könnten sie eigentlich? Ja, supi. Okay. Nachdem wir jetzt schon E-Postbrief gesagt haben, können wir noch DE-Mail sagen und dann können wir noch Titzen sagen. Weil wir haben.
Ah, so wird ein Schuh draus.
Einmal Titzen sagen, okay, jetzt weitermachen.
Ja. Jetzt haben wir Titzen gesagt. Reicht das?
Kim.com und McAfee sagen und dann haben wir irgendwie unsere All-Time-Favorites, glaube ich, beisammen.
Ja, das war das Titzen der Woche, ja.
Deswegen diese Woche Titzen der Woche, genau. Die Version 3.0. steht kurz bevor. Der erste Milestone ist raus.
Und wen interessiert?
Ja, da unsere.
Niemanden interessiert.
Unsere Hörer.
Nur unsere Hörer, aber nur, weil wir es quasi angefangen haben und es jetzt einfach hart durchziehen.
Ja.
Angefangen.
Ja. Es ist nicht so, dass es irgendeinen wirklich tangiert, ob irgendein fucking Titzen.
Doch, sie haben jetzt Unterstützung für 64-Bit und sie wechseln zu Wayland.
Sie haben jetzt Jetzt haben sie 64-Bit-Unterstützung. Also, hatten die davor noch Computer mit 32-Bit irgendwo kaufen können?
Ja, anscheinend schon.
Wahrscheinlich deswegen haben sie jetzt 64-Bit eingebaut.
Das ja, wobei wir reden hier von mobilen Computern, da ist es nochmal was anderes. Da gab es erst auch, wann kam das, was war es, iPhone 5S? Das war vor das zwei Jahren,
war das
kam ja das iPhone mit 64-Bit raus. Und ich weiß nicht, wie es bei Android-Geräten ist, ob die, also...
So lala.
Also ich glaube, das ist auch noch nicht so lange her, dass es da 64-Bit gibt. Nur um das ein bisschen verteidigen zu wollen, aber eigentlich ist es auch wirklich egal.
Das ist ja jetzt auch nur eine Variante. Sie haben natürlich weiterhin auch die 32-Bit-Variante.
So schön.
Außerdem ist Tizen ja hart am Markt mit Samsung Smartphone, nee, nicht Smartphones, sondern Fernsehen, gell?
Welcher?
Was? Na, auf allen neueren Fernsehern von Samsung ist Tizen.
Sicher.
Kannst du da mal irgendwie eine Liste Randlebe rausgeben? Es wäre möglich, dass mein Fernseher vielleicht sogar mit Tizen läuft.
Ekelhaft. Ekelhaft.
Ich bin mir nicht sicher.
Siehste, der Fly benutzt das schon heimlich.
Also ich weiß es nicht. Ich kann dir das tatsächlich nicht sagen.
Na, wie sieht's denn aus? Wenn es schon schick aussieht, dann ist es ein Tizen. Wenn es hässlich aussieht, die Oberfläche, ist es noch ein Android.
Was
ist
Guck mir diese Oberfläche von meinem Fernseher nicht an.
Ja, mach's doch einfach mal.
Ja, aber also,
ist immer hässlich. Also,
nach meinem ästhetischen Empfinden ist er hässlich.
Ja.
Aber
also ich weiß, dass mein Fernseher gerade Android hat, aber jetzt Frage, kann ich den zurückgeben? Kann ich den zurückgeben, wenn die mir aus Versehen Software-Update irgendwie dann so einen Titzen drauf machen auf einmal?
Nee. Plötzlich rufe ich an, ey Leute, das könnt ihr nicht machen, mein Fernseher hat Titzen.
Leute, viel zu krass.
Ich bin hier in den USA, das geht nicht.
ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht funktioniert es ja auch gut.
Vielleicht verwendest du es ja tagtäglich und du weißt es bloß nicht.
Vielleicht.
Ja.
Es ist im Bereich des Möglichen. Wenn es dann so funktioniert, dass es mich währenddessen nicht tangiert, dann ist es auch okay.
Siehst du? Funktioniert einfach.
Gute Sache. Fernsehen noch läuft.
Ja, also ich meine, ich benutze halt meinen Fernseher als Anzeigedevice für das Fire TV, wie ich ja gelernt habe. Und genau. Was anderes macht er eigentlich nicht. Also gut, da hängt noch eine PlayStation dran, aber der Fernseher ist halt ein reines Anzeigedevice und auch wenn der theoretisch Internet und Streaming und sonstige Dinge kann, wird er halt dafür nicht verwendet. Deswegen kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert, weil ich mache ihn an und er zeigt mir ein Bild an und ich mache mal den Ton lauter und leiser und das war's eigentlich. Aber ja.
Also alle Geräte, die 2015 gebaut wurden von Samsung, haben Tizen dabei und die davor sind noch mit Android.
Okay, krass.
So.
Gibt's eigentlich auch von Samsung noch TVs, die gar kein shitty OS drauf haben?
Ich habe da ja auch mal ein bisschen rumrecherchiert, als ich mir einen Fernseher kaufen wollte und ich glaube, es gibt insgesamt, wenn du so ein bisschen besseren Fernseher mit einem halbwegs ordentlichen Bild und so weiter haben möchtest, dann musst du dir, glaube ich, heutzutage so ein Smart-TV kaufen, weil anders kriegst du halt nur die shitty 32-Zoll Geräte, die gibt's vielleicht noch irgendwie so. Aber es scheint kaum noch Fernseher zu geben, die dann diesen ganzen Smart-Kram nicht drin haben.
Also ich habe noch einen Dump-Fernseher.
Jetzt habe ich gerade irgendwie Lust auf einen neuen Fernseher bekommen.
Ihr könnt euch
jetzt, wo ich weiß, dass er Titzen
drauf
läuft.
Ihr könnt euch doch ein Metz kaufen oder einen Löwe.
Einen Apple, sozusagen. Hieß es nicht mal, Apple sollte die übernehmen?
Sollten sie übernehmen.
Ja.
Sollten sie oder wollten sie?
Nein, sollten sie.
Sollten sie,
glaube ich. Wer hat gesagt, irgendein Nerd?
Analysten,
jemand wollte.
US-amerikanische Analysten hatten herausgefunden, es bestehe die Möglichkeit.
Ja, du kannst Analyst aber auch nicht ohne Anal schreiben.
Ja.
Müssen wir jetzt auch sehen.
Ja, genau. Deswegen haben die das hingekriegt. Direkt. So.
Gute Sache.
Weil sie das können.
Gute Sache.
Genau, also die könnt ihr euch ja kaufen. Die sind bestimmt auch ein bisschen smart, aber die sind so blöd smart. Die sind halt deutsch-technisch
blöd smart.
Ja. Und deswegen ist es dann wieder okay.
Von Usability her dann auf jeden Fall.
Ja
da darfst du dann dein Netflix-Passwort mit T9 eingeben oder so.
Ja. Nee, kannst du mit den 4 Buttons unten an deinem Fernseher machen.
Ja, genau. Da wo du dann auch sonst das Bild zentrierst und die Helligkeit einstellst, da kannst du dann auch dein Amazon Prime Passwort eingeben.
Ja, ist halt nicht so praktisch.
Total gut. Okay, das war's zum Titzen der Woche. Gut, dass wir auch mal wieder darüber geredet haben. Kommen wir zu den News.
News.
Der
Felix
hat uns schon vor der Sendung köstlich amüsiert.
So schön. Und zwar, also jetzt auch schon mal, um vorzugreifen, Wir haben danach nur noch traurige Themen. Deswegen wird es jetzt eine lustige, glückliche sein. Und eigentlich könnte auch dann
genau,
also, die nächsten zwei Stunden überspringen.
Also Felix, können wir da nicht ein Spiel draus machen? Ich meine, da gibt's ja mehrere, also man könnte dieses lustige Thema ja in mehrere untergliedern und dann nach jeder traurigen News könnten wir dann so ein lustiges, um die Stimmung wieder ein bisschen hochzuziehen.
Okay, dann machen wir das. Okay. Dann machen wir das so, aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall eins, nachdem wir ja schon den Toten der Woche,
genau,
so viele
also
Tote
wir,
der Woche.
Wir schleifen sozusagen immer wieder einen von diesen Preisen da ein.
Ja, genau. Okay, also es geht um den Ig Nobelpreis, was quasi wie der Nobelpreis ist, nur für Wissenschaft, die im ersten Ansatz erstmal lustig klingt und im zweiten dann zum Nachdenken anregen soll.
So. Also die auf dem ersten Bildungsweg es nicht zur echten Wissenschaft geschafft hat, im zweiten sind dann aber doch eigentlich Wissenschaft.
Genau, also es gibt ein Paper und alles und es gibt total die Science drumherum, aber es ist halt nichts, was einen normalen Nobelpreis vielleicht gewinnen könnte damit, ja? Muss man mal so sehen.
Ingo ist jetzt schon auf 180.
Okay, also den ersten Preis in Physics ist the fluid mechanics of urination. Das heißt, es geht in diesem Paper, was die Wissenschaftler geschrieben haben, darum, wie quasi Flüssigkeiten beim Urinal sich verhalten und wie sie am besten abtransportiert werden können.
Das ist auch ganz wichtig.
Ja,
natürlich
und,
ist es wichtig.
Was dieses Paper quasi gezeigt hat, ist, wie man diese Fluids so manipulieren kann, dass man bis zu 3600 Mal besser diesen Urin quasi aus dem Urinal abtransportieren kann.
Ich meine, wer von euch kennt das nicht, ja? Ihr habt gerade irgendwie so eine Mate hier gezischt, der Mate drückt ja enorm, bei manchen Leuten, enorm.
Und du gehst pinkeln und dein Klo überläuft und einfach.
Es ist, weißt du,
so eine Abdruck
stell dir mal vor, in Zukunft, ja, es ist kurz vor Monatsende, deine Leitung ist mal wieder gedrosselt.
Was? Ich hab den Kontext nicht verstanden.
In Zukunft werden alle Leitungen gedrosselt, auch
ach
die
so,
aus
deinem
Klo.
Okay.
Ja. Der Teleklo.
Also ich weiß nicht, unter Voraussetzung, dass Leute beliebig weit pinkeln könnten, könnte das schon relevant sein.
Beliebig weit.
Ja, ja, man könnte sich am Kreis um das Brünnen lassen. Nein, wir das.
Komm, weiter. Das wird nicht besser.
Das Thema drehen im Kreis.
Komm, weiter. Gibt's noch so einen spannenden?
Ja, wir machen
weiter.
Dann
ach so, wir machen,
jetzt müssen wir die traurigen News machen.
Wir machen heute ein Wechselbad der Gefühle, machen wir heute.
Kommen wir zum neuen Fire TV.
Etwas, was zum Beispiel Ingo die Tränen in die Augen treiben wird. Es gibt jetzt ein neues Fire TV. Ein neues, nicht einer neuer oder einen neuen.
Ich weiß.
Ein neues Fire TV, sagt zumindest Amazon, das neue Fire TV. Wir hatten da in der Pre-Show ein paar Diskussionen.
Ja. Wir haben vorher nachgeguckt.
Wer
ich bin immer noch der Meinung, dass der besser klingt, aber wenn
das
Amazon das sagt, dann heißt es vielleicht
der Television.
Ja.
Ja.
Der
also das ist höchstens Grand Prix d'Eurovision de la Chanson.
Alles andere. Ich hätte jetzt gesagt, der Fernseher, aber es ist ja kein Fernseher, sondern ein TV.
Ja, aber was soll das bedeuten? Es heißt der Fernseher, aber eben bei Fernseher und nicht bei TV.
Richtig,
so.
Das heißt TV.
Okay. Jedenfalls, es gibt ein neues Fire TV. Höher, schneller, weiter. Im Vergleich zum neuen Apple TV kann es schon 4K.
Gibt's noch einen Grund?
Ultra HD. Im Vergleich zum neuen Apple TV hat es auch keinen digitalen optischen Ausgang mehr.
Verstehe ich nicht.
Für Audio. Also kein Toslink mehr. Das ist eigentlich das, was Ingo jetzt hier bestimmt extrem traurig machen wird. Ansonsten, es hat dafür jetzt einen Micro-SD-Karten-Slot. Der Fug, wart.
Deine ganzen Videos.
Schnelleren Prozessor. Hat es irgendwie Quad-Core, wenn ich das richtig gelesen habe. Und neue GPU drin. Schnelleres WLAN.
Schneller, weiter, besser.
Und kann jetzt eben 4K streamen.
Aber es ist immer noch genauso tief, oder? Und hoch und breit.
Also ich glaube, genau gleiche Abmaße. Ja. Okay. Genau gleiche Abmessung. Ja. Und ist jetzt halt ein bisschen teurer, oder?
Es ist ein bisschen teurer und es gibt kein Angebot für Prime-Kunden für billiger.
Ja, die Trottel haben sie.
Ja, aber ich glaube, das Angebot, worüber ich glaube, fast alle, also wir alle haben das damals über dieses Angebot, was irgendwie 50 Euro gekauft hat, oder? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich glaube, das Angebot, das war auch nur, weil zu der Zeit das Fire TV zum ersten Mal in Deutschland angeboten wurde und die wahrscheinlich dann so die Verkaufszahlen so ein bisschen ankurbeln wollten. Ich glaube, das brauchen sie jetzt nicht mehr, weil ich glaube, die was dieses Gerät kann und die Möglichkeiten davon, die sind jetzt weithingehend, glaube ich, bekannt. Würde ich mal so orakeln.
Ja, sie haben es halt nicht mehr nötig.
Ja, also das wollte ich damit sagen. Genau. No. Weiß nicht, interessant für irgendjemand von euch?
Nö. Ich habe das Seite, das funktioniert.
Ja, also genau. Bei mir ist es genauso. Ich habe auch kein Anzeigegerät, was
irgendwie... Genau, kein 4K. Genau. 4K
solange kein 4K-Fernseher, weil...
Hm? Auch 4K-Fernseher ist eh auch so, ja, cool. Aber so wie ich, also auch 1080p ist schon echt eine gute Sache.
Es hängt ja auch immer davon ab, wie weit du davon weg sitzt. Also
ja, keine Ahnung, wenn du da irgendwie 20 Zentimeter vorsitzt. Ja, okay, dann siehst du halt auch keine Pixel mehr, aber ich hätte gern lieber in meinem Laptop ein anständiges fucking Display.
Das hab ich. Da habe ich ein Retina-Display, das ist schon ganz okay.
Ja, siehst du? Gibt's für normale Computer nicht so einfach.
Ja, doch. Also ich glaube, mittlerweile gibt's auch relativ viele Ultrabooks, die so eine hohe Auflösung haben.
Ja,
aber das geht die kosten dann halt auch 1500 Euro oder so.
Das ist auch eine andere Diskussion. Niemand braucht so ein neues Fire TV, wenn er nicht schon eins hat.
Aber ansonsten, wenn er noch keins hat, kann man
sich das überlegen. Warum denn nicht? Also dass ein Toslink-Kabel wegfällt, ist so ein bisschen suboptimal. Aber sind wir mal ehrlich, der absolute Großteil der Audio-Receiver, die man so, also wenn es jetzt mal angenommen, man hat so sein Heim-Kino-Setup und man hat da irgendwie eine nicht nur den Fernseher, sondern irgendwie irgendwas Größeres, so mit Surround-Sound, Lautsprechern und sowas. Das wäre ja eigentlich der Use-Case für so ein Toslink-Kabel.
Ja.
Aber die ganzen Receiver, die man heutzutage kaufen kann, die machen alle HDMI.
Die neueren können alle HDMI, ja.
Also da schleifst du dann HDMI im Normalfall durch deinen Receiver durch, dann geht's vom Receiver in den Fernseher und dann hast du deinen Surround-Sound und deinen guten digitalen Klang, aber du brauchst dieses Kabel halt im Zweifelsfall nicht. Wenn du jetzt ältere Receiver hast und hast vielleicht eine gute Anlage daheim, dann ist es halt ein Problem. Ich würde mal fast behaupten, da wird es früher oder später irgendwie, also wenn es die nicht schon gibt, gibt es da bestimmt irgendwelche Adapter, die du da vorstecken kannst. Aber ist natürlich alles so ein bisschen Gefrickel. Also das wahrscheinlich auf so einem ähnlichen Level wie ich.
Klar, du kannst natürlich aus einem HDMI-Kabel irgendwie wieder das Audio extracten, aber es ist halt. Ich meine, wenn es der Chip halt macht, dann nimmt halt das optische Kabel einfach. Ja. Aber wenn es halt nicht mehr gibt, müssen wir es halt über HDMI machen.
Also ich hab, als ich die News zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, oh, das ist ja voll blöd. Aber ich habe nur ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich ist es, glaube ich, nicht so das Riesenproblem. Vor allem, weil wahrscheinlich auch sehr viele Leute einfach entweder sie schließen dann, also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, manche Fernseher, die haben auch einen Toslink-Ausgang am Fernseher dran. Ja. Das heißt, man könnte es quasi über den Fernseher machen oder macht das alles über HDMI oder man gibt nochmal 20 Euro für einen Adapter aus. Also ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte mal so einen Audio-Adapter für den den Raspberry Pi, weil der hatte zwar einen Klinkenausgang, aber der war ganz, ganz furchtbar und ich habe dann so einen HDMI auf Klinke-Adapter da dazwischen geklemmt, wo ich dann den Ton wieder abgegriffen habe und das hat irgendwie auch funktioniert und da war noch quasi ein Digital-Analog-Wandler mit drin, der dann quasi wieder ein analoges Klinkensignal oder ein analoges Signal auf dem Klinkenausgang draus gemacht hat. Da wird es mit Sicherheit irgendwas geben, wo man das Digitalsignal wieder irgendwo auf ein Toslink oder auf ein Coax-Kabel Anschluss Dingsi mappt. Naja, so viel dazu.
Okay.
Ja.
Was ich noch irgendwo gelesen hatte, dass die Fernbedienung gibt's eine andere ist, gell? Vorher war es eine Bluetooth-Fernbedienung und jetzt ist es eine WLAN-Fernbedienung.
Damit das heißt, sie ist in deinem WLAN mit drin oder was?
Ja, und damit sie jetzt die Fernbedienung, glaube ich, auch in Standby schicken können, was vorher nicht ging.
Fernbedienung Standby? Was ist los?
Egal, oder?
Nee, was?
Solange die,
oder?
Sehr lange, also ich weiß nicht, wenn das Bluetooth Low Energy oder sowas ist, oder selbst normales Bluetooth verbraucht wahrscheinlich weniger Strom als WLAN, oder?
Also irgend sowas hat
was, eine WLAN-Fernbedienung? Das habe ich nirgendwo gelesen. Nein.
Wäre doch auch voll der Quatsch, oder?
Nein.
Weil anstatt Bluetooth Low Energy auf WLAN zu gehen, ist schon selten dämlich eigentlich.
Kann man das einmal recherchieren? Ich hatte das irgendwie...
Also, sag mal so... Die Fire TV Sprachfernbedienung, also die, wo du so oben reinsprechen kannst, das kann nicht nur über Bluetooth Low Energy gehen. Das ist mindestens normales Bluetooth.
Genau, ja. und deswegen. So.
Aber das kann sie ja möglicherweise in dem Moment relativ schnell dazuschalten.
Ja, wie gesagt, ich glaube, sie haben die deswegen geändert, weil du es halt über die Sprache geht Bluetooth Low Energy nicht. Im WLAN würde das aber gehen und da können sie halt ja, die Verbindung
aus. Gut, aber das funktioniert ja beim heutigen Fire TV auch schon über normales Bluetooth.
Ja.
Also ja, aber die Batterien gehen schneller alle, weil sie halt nicht ganz runterschalten, nicht ganz ausmachen können, die Verbindung.
Okay. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich kann das,
wenn also ich finde, dieses Sprachding ist auch vollkommen für den Arsch, weil du kannst damit nur durch den Amazon-Store suchen.
Ja,
das ist ja wohl super.
Aber selbst dort ist es dann, okay, wenn du den Amazon-Store selten benutzt und wenn du kein Prime Video benutzt, dann ist es vielleicht irgendwie für den Arsch. Aber es gibt
es auch so für den Arsch.
Es gibt wenige Dinge, die schlimmer sind, als auf einem Fernseher mit Onscreen-Tastatur irgendwas einzugeben. Und da finde ich ich benutze das schon ab und zu mal, wenn ich irgendwie mal einen Film auf Prime oder sowas gucken will, benutze ich das schon ab und zu mal, weil...
Aber du musst halt ja wissen, welchen Film du brauchst, welchen Film du haben willst. Und wenn du quasi durchschaust, kannst du ja nicht sagen, oh, ich hätte jetzt gern...
Du kannst zum Beispiel nach einem Schauspieler suchen.
Ach so.
Du kannst zum Beispiel nach irgendwie, oder nach irgendeinem Regisseur, oder du kannst auch einfach nur mal nach BBC suchen, dann findest du irgendwelche...
Kann man auch nach guten Filmen suchen, weil das wäre mein...
Was kann man?
Gute Filme.
Nach Amazon, hier nach IMDb größer 4.
Nein.
Das wäre doch eine super Sache, oder?
Sowas eine super Sache. Also, geht vielleicht mit Siri im neuen Apple TV irgendwann. Weil die bauen die das eben content-übergreifend. Also das ist denen eher egal, ob sie das jetzt aus ihrem iTunes-Store oder bei Netflix oder sonst wo finden. Bei Amazon ist es wirklich nur vorne Amazon Prime Video. Wenn du da Netflix installiert hast auf deinem Fire TV, wird da nicht Netflix durchsucht.
Das ist auch schade.
Und mein großes Problem damit ist, deshalb benutze ich das nicht. Du machst das irgendwie 2-3 Mal, dass du nach was suchst und er hat das nicht. Und anstatt, dass sie einfach mal ehrlich sind und sagen, wir haben den Film nicht, zeigen sie dir irgendwelchen anderen Schrott an.
Ja.
Das nervt. Das nervt so richtig schlimm. Und dann sagst du einfach irgendwann so, nö. Und ich gucke eigentlich nur noch so durch, was es da heute so Neues gibt. Und manchmal ist das dabei und dann kommt es auf die Watchlist.
Das hat ja jetzt nicht primär was mit der Spracherkennung per se zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie sie bei Amazon implementiert ist.
Das hat mit den Produktmanagern zu tun, die da hinten dran die Auswahl definieren. Ansonsten stimme ich Pleidi total zu. Das Eingeben von solchen Sachen irgendwie auf einer Onscreen-Tastatur, also mit so einer Fernbedienung. Und selbst wenn sie Bluetooth ist, also dass ich nicht mehr auf das Gerät zielen muss, ja, und die Verbindung ja auch wesentlich besser ist über Bluetooth, ist ein Pain. Wobei ich dazu noch ganz kurz, ich darf offiziell sonst nicht viel erzählen, aber das kann sich jeder sonst noch denken. Also auf dem neuen Apple TV ist es echt grausig gerade. Die Tastatur ist nämlich so, sie haben einfach nur von links A bis rechts Z ein Band durchgemacht und dann musst du so, der Witz ist.
Und dann Stopp drücken, oder?
Du hast ja in der Remote hast du halt oben so einen Trackpad und da, also es passt an sich von der Interaktionsidee besser, als wenn man so eine Querztastatur dahin macht. Ja, weil du dadurch eben einfach mit dem Finger so, du swipest so los und dadurch kommst du schon gut in die Richtung, aber das Problem ist das genaue Treffen. Also das genaue Treffen von einem Buchstaben, und bei mir ist es mehrfach beim Einrichtungsprozess dann passiert, weil du musst ja echt viele Sachen eingeben in dem Moment. WLAN-Passwort, Apple-ID, Apple-ID-Passwort, Apple-ID für App-Store, App-Store-Passwort.
Mit deinem
Doch, wenn du ein iOS 9.1-Device hast, was gerade noch Beta ist. Das installiere ich nicht. Dann machen sie übrigens BLE darüber wieder. Jedenfalls, du hast den Buchstaben gerade ausgewählt und dann drückst du mit dem Finger auf das Trackpad und dann verrutscht dir dabei der Finger leicht und dann wählst wieder den einen Buchstaben links oder rechts daneben, weil also das Feintuning ist noch nicht so ganz richtig. Und dann musst du ganz nach rechts rüber swipen, weil da ist der Löschen-Button und musst wieder zurück zu dem, was du machen wolltest. Es ist echt ein Pain, damit Text einzugeben. Und leider geht für den deutschen Markt, ich meine, ist alles noch Beta und Presale und alles gerade, die Siri-Erkennung geht noch nicht für Deutschland. Es ist komplett deaktiviert gerade.
Das heißt,
beim Apple TV. Nee, der Button tut gar nichts.
Ach so. It does nothing.
It does nothing.
The buttons, they do nothing.
Mhm.
Na gut.
So, also wir haben Fire TV irgendwie, ja. kann jetzt mehr als Apple TV.
Ja, also mehr Auflösung zumindest.
Vor dem Hintergrund.
Ja. Genau, wenn man 4K-TV hat, kann man sich den holen. Wenn man nicht hat, sehe ich jetzt keinen Grund, sich den zu holen. Also, so kurz zusammengefasst.
Ja, oder, also ich sehe generell, wenn man schon einen hat und jetzt nicht unbedingt total scharfer 4K ist, sehe ich keinen Grund. Ich glaube, wenn ich mir jetzt einen neuen kaufen würde, naja, der andere ist schon noch ein bisschen günstiger, würde ich, glaube ich, weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich drauf an.
Eine Sache, an die man dabei übrigens auch immer denken muss, ist, man hat ja nicht nur den Fernseher und dann das Fire TV, sondern man hat im Zweifelsfalle noch vielleicht einen Receiver oder mindestens ein Verbindungskabel. Und da sollte man dann drauf achten, dass die HDMI was 1.4 oder so können, weil sonst ist 4K auch nischt.
Fucking HDMI-Kabel, also, das sollte auch ein
größtes Problem sein. Die meisten HDMI-Kabel, die man in den letzten Jahren gekauft hat, können HDMI 1.4 und ich habe jetzt gerade mal über meinen Receiver nachgeschaut, weil ich dann auch nicht wusste, ob ich da jetzt einen neuen bräuchte. Der kann 4K und 3D irgendwie, also HDMI 1.4 oder whatever. Nur ein
paar fucking Kabel, die da durchgehen.
Aber, ja.
Was ist das für ein Quatsch? So, lol, haben wir nicht drin. Also was ich verstehe jetzt, wenn du irgendwie dann, keine Ahnung, so ein was hast du denn noch durch Ethernet oder so?
Ja,
wenn du das nicht ist durch deinen HDMI ziehst, würde ich sagen, ja, okay, was auch immer. Aber das quasi diese Kabel, die halt immer schon drin waren und dann weggelassen werden, weil die ein bisschen Kupfer sparen, finde ich nicht.
Ich finde das vor allem immer eine Frechheit, dass du bei so einer Set-Top-Box kein HDMI-Kabel dabei hast. Was soll der Scheiß?
Das stimmt.
Da kann man doch mal, also, da kann man doch mal ein 1-Meter-Kabel bei zulegen. Also, das ist wie wenn ich ein Auto ohne Kennzeichenhalter verkaufe. Ich brauche Kennzeichen, um dieses Auto zuzulassen. Ich brauche ein Kabel, um dieses Fire TV an meinen Fernseher anzuschließen. Aber da kann man halt viel Geld machen, ne, mit den Kabeln.
Aber ist nicht so viel Geld.
Naja, also unter einem Zehner wirst du so ein HDMI 1.4 Kabel, das nicht gerade aus China kommt.
Also das Amazon Basics kostet 6,49 für 2 Meter. Ah, okay, gut. Also das ist okay-ish.
Fair-ish.
Kannst auch einen Doppelpack kaufen irgendwie.
Oh yeah.
Genau. Yeah. Jedenfalls ist es nicht so ultra teuer. Mit Amazon Basics kriegst du ja auch quasi direkt. Oder zunächst auch kein Plus.
Ich finde, wir haben die Stimmung jetzt einigermaßen weit runter.
Ja, also.
Wir könnten jetzt wieder einen Nobelpreis
was glücklich ist.
Vertragen.
Sagen
wir doch mal diesmal Chemie.
Chemie, möchtest du? Na, da haben wir ja voll viele. Nee, nee.
Den ersten.
Ich mach den ich rausgesucht habe. Und zwar den Walk Like a Dinosaur Ig Nobelpreis in Biologie. Und dabei geht es quasi, dass Wissenschaftler herausfinden wollten, wie quasi diese flieglosen Dinosaurier sich weiterentwickelt haben zu Vögeln. Und sie wollten halt wissen, wie die sich dann bewegt haben. Und wie macht man das am besten? Man nimmt einen Huhn und steckt hinten Gewicht dran an dieses Huhn und dann guckt man, wie sich das bewegt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Pümpel, was sie da hinten an den Arsch von dem Huhn rangesteckt haben. Extrem, also auf die Idee muss erstmal kommen, ja? So, oh, was machen wir für wissenschaftliche Wissenschaftsdinge für unsere super krasse Studie? Ich weiß, wir nehmen dieses Huhn, stecken hinten Gewicht dran. Und dann machen wir ein Video. Und dann ist fertig. Oh. Ja, und hat sich herausgestellt, das läuft dann ziemlich komisch. Dieses
Okay.
Überraschenderweise. Hätte jetzt auch keiner wissen können.
Hühnchen am Stick oder so.
Ja, genau. Und dieses Gewicht hinten soll dann quasi den Schwanz, den Dinosaurierschwanz darstellen.
Gibt es da ein Bild von?
Ja. Es gibt kein echtes, also wo sie es mit einem Hühnchen gemacht haben. Aber es gibt quasi eine Modellzeichnung, wie sich dann irgendwie das alles, die Knochen dann irgendwie verändern und wie es dann anders steht oder so ein Quatsch. Jedenfalls Ig Nobelpreis in Biologie für Walk Like a Dinosaur. Finde ich sehr schön eigentlich.
Okay.
Also ich hätte ja gern ein Video gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oder du machst es dir einfach selber.
Ich habe leider kein Hühnchen, was ich dafür hernehmen kann.
Ja, egal.
Das letzte, was dir fehlt.
Bauernhof 1.
Nee, ich gehe einfach zum nächsten Bauern hin. So, ja, ich habe hier was Wissenschaftliches vor mit deinen Hühnern.
I'm gonna science the shit off your chicken.
Ja. Sehr gute Sache. So. Auf jeden Fall sehr schön, ja.
Jetzt wieder ganz traurige Nachrichtigungen. Ja. Makefu.
Oh, hab ich? Oh, Fortune ist verkauft. Das heißt quasi tot. Eigentlich habe ich es als Tote der Woche drin gehabt, aber so richtig tot gibt's ja noch quasi. 4chan ist verkauft, beziehungsweise der Mood, der, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal mit ganzen Namen, habe ich schon vergessen. Pudel, irgendwas. Ja, der jedenfalls Mood hat das 4chan verkauft an den Typen von 2chan. Quasi der
4chan, 2chan.
Ja, also es gibt in Japan gibt es 2chan, woraus quasi 4chan aufgegangen ist. 4chan war quasi der amerikanisches 2chan.
Also der amerikanische Klon quasi.
Genau, also die haben das auch also ein Image vor.
4chan ist der Klon.
Ja. 4chan ist der Klon, genau.
Ja, genau, das ist doppelt so gut wie 2chan.
Weil es hat ja zwei mehr.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau, aber so prinzipiell genau das gleiche Konzept, nur halt nicht japanisch, was für Amerikaner relativ hilfreich ist, wenn die es verstehen wollen, was da steht. Aber sonst eigentlich genau das gleiche, mit den gleichen anonymen Postings und quasi ein Image, anonymes Imageboard. So, jetzt ist es quasi verkauft an den Typen von 2chan und der macht damit jetzt, weiß nicht,
was er will,
weiter oder so.
Was man damit so tut.
Was man halt mit so einem anonymen Imageboard so macht. Ist ja ganz einfach.
Ja, er könnte sich jetzt 6chan nennen oder so.
Nee, jetzt.
Oder 8chan, weil die sind jetzt 2x4.
8chan gibt's ja schon.
Ach so,
ja. Und 8chan, also die gehören auch irgendwie alle zusammen. Ist einfach eine große
Familie. Diese ganzen Chans.
8chan ist auch quasi Mugen für Unendlichkeits-Channel, weil du da selber Channel anlegen kannst. Also
keine Ahnung, von was du gerade redest.
Image. Also du hast ja ein Imageboard und das Imageboard hat verschiedene Boards. Quasi ja, so eins für Anime und eins für fucking, was weiß ich, für irgendwelche Artsy-Bilder. Und in 8chan kannst du dein eigenes Board anlegen und deswegen ist quasi unendlich.
Okay.
Und das, wenn man die 8 umdreht.
Mhm.
So.
Ah, jetzt verstehe ich.
Mhm. Sehr gut. Und da kommt es her und jetzt ist alles so. 4chan ist quasi jetzt, bleibt alles beim Gleichen, nur ohne Mut. So.
Oh.
Oh. Ja, was geht's weiter? Geht weiter jetzt.
Was haben wir weiteres Lustiges da?
War ja noch nicht traurig, zum Glück.
Ach so, machen wir noch ein bisschen weiter.
Ein bisschen weiter.
Ja, jetzt kommen dann mal zwei so richtig schöne Sachen. Mhm. Xcode Ghost ist eine Spyware, Malware. Also, wenn man iOS-Apps entwickelt, dann macht man das mit einer Software von Apple, die heißt Xcode. Man kann auch eine separate IDE von hier JetBrains nutzen als App-Code, aber spätestens um eine App in den App-Store einzureichen, muss man den Code einmal mit Xcode kompilieren.
Und signieren also, und sonstige
Dinge. Genau, und signen und so weiter und dann ist das eigentlich alles super safe und dann wird es bei Apple eingereicht und geprüft und so weiter. Jetzt gibt's dieses Xcode in verschiedenen Varianten, als Mac-SDK, als TV-SDK seit kurzem eben auch und als iOS-SDK und es hat immer so, das wiegt immer so 5-10 Gigabyte im Download und auch auf der Platte dann so Minimum. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Sowohl hier in Deutschland wegen schlecht peerender Netzwerke, aber vor allem in China kann dieser Download recht lange dauern. Weil da gibt's keine CDNs dort, genau genommen muss da alles noch an der Great Firewall vorbei, aber ist kein Problem. Da sind die hauptsächlich, da muss man jetzt so halb rassistisch sein, chinesischen Betroffenen sind da erfinderisch gewesen, da gab's dann eben einfach Mirrors immer von Xcode, ja, das heißt, das sind halt einfach Server, da wird das halt gemirrored, so wie früher.
Ja.
Nun lagen da Versionen von Xcode rum, die waren manipuliert.
Ups.
Und zwar dahingehend, dass das ist ein sehr geiler Meta-Hack insofern, dass sozusagen dieses Xcode selber ist jetzt nicht böse, aber wenn du damit eine iOS-App kompilierst,
dann schleust es da noch so ein bisschen Schadcode rein. So, das hätte an ganz vielen Stellen auffallen müssen. Das allererste, wo es hätte auffallen müssen, ist, wenn du so ein Bundle von Apple runterlädst, dann ist das auch selber signiert und Gatekeeper auf dem Mac checkt, ob die Software signiert ist und ob die Signatur passt.
Genau, also wenn du es installierst.
Wenn du das, genau, wenn du das,
also versuchst zu installieren auf deinem Rechner.
Nee, ja auch, oder wenn du versuchst auch es zu starten. Also der checkt auch beim Starten, mindestens beim allerersten Start mal die Signatur. Das ist das, warum Xcode zum Starten relativ lang braucht, weil der checkt halt echt einmal das komplette Bundle durch. Also 5 GB checkt er kurz die Signatur, mehr oder weniger.
Gut, da ist ja kein Wunder, dass die Leute es ausschalten.
Ja, oder überspringen oder wie auch immer. Und natürlich ist die Tendenz da, wenn du jetzt gerade irgendwie den Download sozusagen künstlich beschleunigt hast, indem du nicht direkt von Apple geladen hast, sondern von irgendeinem Mirror, dann sagst du wahrscheinlich auch, komm, ich scheiße auf das Gatekeeper, oder hast es vielleicht gar nicht erst an. Das Fiese ist nämlich, man kann Gatekeeper immer noch ausschalten. Muss man auch können, wegen anderer Software, die nicht signiert ist.
Also sagen wir es mal so, das ist jetzt nicht wirklich fies, aber es ist halt für den Benutzer schon, also es ist halt schon ein Sicherheitsfeature, was, wenn es deaktiviert ist, halt dein Risiko erhöht, von Schadsoftware betroffen zu sein.
Genau.
Offensichtlich.
Genau. Ja. Und also da hätte das auffallen müssen. Dann hätte das auffallen müssen beim Einreichen in den App Store, und zwar in zwei Stufen. Das erste ist, wenn du eine App in den App Store einreichst, werden lokal auf deinem Rechner schon jede Menge Checks durchgeführt. Also an dem App-Bundle wird da irgendwie Private API benutzt oder sonst irgendwas. Natürlich gibt es Möglichkeiten, Möglichkeiten, die Nutzung von Private APIs zu verschleiern. Deshalb ist da anscheinend nichts aufgefallen. Und zu guter Letzt natürlich gibt es bei Apple diesen manuellen Prüfprozess von Apps, aber...
Also jemand selber drauf, lässt selber Tests laufen mit dem Programm und sagt dann, ja, du darfst rein oder du darfst nicht rein.
Genau. Und da ist es natürlich eben so, dass diese Apps aus Erfahrung jetzt selber total einfach nur unter dem Aspekt der normalen Benutzung beleuchtet werden. Also da sitzt jetzt keiner irgendwie dran, schnallt die App mal in irgendein WLAN, hat einen Proxy irgendwie dazwischen und schaut sich mal den Netzwerktraffic an, wo da was hingeht oder so. Passiert nicht. Also wäre mir vollkommen neu, dass Apple so tief das überprüfen würde, sondern die checken eben mit so einer statischen Code-Analyse im Wesentlichen, macht das irgendwelche bösen Sachen. Und ansonsten ist da halt noch einer, der irgendwie die App dreimal aufmacht und durchdrückt und schaut, ob sie irgendwie abstürzt, wenn man sie startet, und das war es eigentlich
schon. Moment, statische Code-Analyse können sie eigentlich nicht machen, weil sie haben den Code dazu nicht, aber sie können dann den Bitcode oder den Maschinencode irgendwie analysieren.
Ja, keine statische Code-Analyse im Sinne von Code-Analyse, sondern eben halt einfach
Aber das wird doch nicht komplett runterkompiliert, oder?
Wie meinst du?
Also du lieferst ja kein Binary aus, sondern du lieferst ja immer noch diesen Bytecode.
Also du lieferst ein Binary aus. Bitcode ist eine ganz neue Sache. Die gibt's jetzt erst seit iOS 9. Und da kommen wir später dazu.
Ja, selbst Bitcode ist relativ low level.
Ja.
Also Bitcode, nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, fühlt es sich so an wie Maschinencode für eine virtuelle CPU mit noch zusätzlichen Metainformationen. Aber es ist auch schon
so wie Java
Bytecode. Quasi eine Java Bytecode.
Ja, sowas in der Art. Vielleicht noch eher noch low-leveliger als Java Bytecode, wobei ich mich mit Java Bytecode nicht genug auskenne, um da jetzt irgendwas zu sagen zu können.
Ja. Im Endeffekt waren danach eine ganze Reihe von Apps betroffen. Die Leute hier von Palo Alto Networks, die das hier aufgedeckt und bekannt gemacht haben, die haben irgendwie um die 40, 50 Apps, glaube ich, rausgefunden, die da infiziert waren davon, die im App Store waren. Darunter auch so bekannte Apps wie zum Beispiel was NetEase, WeChat und andere weit verbreitete Apps. Also hauptsächlich natürlich auch wieder im chinesischen Raum verbreitete Apps. Und ich glaube, es weiß noch keiner, woher diese Malware kommt. Also wer die da eingeschleust hat und wem das nachher auch dient.
Apple hat dann relativ schnell reagiert, und zwar im zweistufigen Verfahren. Zum einen haben sie mal die ganzen Apps vom App Store entfernt.
Schöne Sache.
Und zum anderen haben sie dem letzten Mal allen Entwicklern E-Mails geschickt, ey yo, check mal bitte deine Xcode-Installation. Du kannst nämlich mit dem und dem Kommando hier, kannst du mal einmal die komplette Signaturprüfung über deinen Xcode nochmal laufen lassen und ja. Böser Bube in Zukunft nur von offiziellen Apple-Servern runterladen. Und ich habe auch irgendwas gehört von, dass sie irgendwie, dass Apple sich jetzt drum bemüht, dass sie ein CDN in China kriegen.
Ja. Okay, also es gibt den Xcode Ghost auf GitHub, den Xcode Ghost Code, wie man es so nennt.
Ja.
Kann man sich also quasi anschauen, was sie genau gemacht haben. Und zwar aber auch, die Readme leider in Chinesisch, was nicht. Oh. Da muss ich die jetzt einmal durch Google Translator werfen.
Und das ist verifiziert, dass das der Code ist, oder das ist?
Wenn wir gleich die Readme übersetzt haben, dann wissen wir.
Da steht er wahrscheinlich drin. Ha,
lol.
Lol.
Lol, lol, lol.
Ja.
Gucken wir. GitHub. Oh, er hat schon 61 Issues. Das ist ja eine schöne Sache dann. So, diese Seite übersetzen. Oh, da war es, da unten ist auf Englisch einfach. Ne? Hier kann man auch das englische Repository verlinken dann. Ist vielleicht einfacher. So, und zwar, oh nee, das war der Source Code.
Okay, also das geht auf irgendwelche iCloud-analysis.com Adressen, aber das kann ja auch schon fake irgendwie sein oder
ja.
Wo auch immer her sein. Also auf jeden Fall macht das ein bisschen HTTP-Post-Kommunikation zu Servern. Das ist natürlich toll, weil sowas fällt in Firewall-Umgebung jetzt nicht so unbedingt auf.
Okay, also der Source Code ist wohl von einem Security Wissenschaftler, wenn man so nennen will. Also quasi, es ist quasi ein Proof of Concept. Und derjenige hat sich quasi dafür entschuldigt, was er da angestellt hat.
Oh, sorry.
So, I'm sorry. Und
so wie der Siemens oder T-Mobile-Typ damals bei OpenSSL.
Ja, nur, dass er das ja quasi mit Absicht gemacht hat. Er wollte quasi zeigen, dass es geht und dass Leute einfach weiterklicken die ganze Zeit. Hat funktioniert. So, gucken, ob ich da einen Artikel zu finde, weil ich glaube, ich habe das gelesen heute, kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern.
Also nochmal kurz zur Klarstellung, das hat er gemacht und in Umlauf gebracht, oder hat den Code einfach nur auf GitHub veröffentlicht und irgendwelche wirklich bösen Buben haben den dann verwendet?
Nee, er hat das quasi selber gemacht.
Also er hat es dann auch in Umlauf gebracht, das heißt, das ist jetzt eher als Proof of Concept gedacht, so von wegen, ey, übrigens, das kann man tun und Leute machen das.
Genau.
Okay.
Also ich kann hier mal den Ars Technica Artikel dazu verlinken. Der beschreibt es nämlich nochmal. Und das ist wirklich nur ein Proof of Concept. Und er hat halt gezeigt, dass es geht und dass man damit was Böses anstellen kann, weil Leute das einfach scheißegal ist, wo sie ihre Entwickler-Tools herbekommen. Schöne Sache. Ich verlinke das auf jeden Fall. Machen wir weiter.
Tu es.
Okay, machen wir wieder was Witziges jetzt, oder?
Ne, machen wir noch eine
Spyware mehr.
Wenn wir gerade bei schöner Spyware sind, das darf ja jetzt nicht nur bei Apple bleiben. Lenovo, unsere Freunde.
Ach nee, ach komm.
So langsam ist es schon mehr als peinlich irgendwie.
Oh also. Nee.
Was ist dieses Mal passiert? Da hat jemand ein refurbished ThinkPad, also Geräten mit neuer Garantie sozusagen aus der Lenovo-Fabrik bekommen. Da war Windows 7 drauf und eine Scheduler-App, die irgendwie täglich lief, Nutzungsdaten gesammelt hat und was man so mit dem Computer tut, und hat das an irgendeine Analytics-Firma rausgeladen.
Ja, war das jetzt nur auf dem einen Laptop so? Also war das ein Versehen oder machen die das immer so?
Das ist jetzt die Frage.
Ich glaube, das kann man schwierig sagen. Es wurde auf dem einen Laptop nachgewiesen.
Es wurde auf dem gefunden. Ja. Und
Nein, kann ja sein, wenn es refurbished ist, dass da irgendwas,
Special Mode draufbauen.
Nee, keine Ahnung. Irgendwas aus Versehen draufgeraten ist. Was kann damit
oder nicht dass es persistent war. Also wie Felix mal, dass der Vorbesitzer das gemacht hat. Und
ja, das ist
könnte sein, aber bei Lenovo habe ich so langsam.
Ist natürlich blöd, auf jeden Fall.
Das sind die guten.
Aber ja, Lenovo, sie bauen gute Notebooks, aber man soll halt keine Software von ihnen nehmen.
Ja, ich glaube, das Interessante ist ja, diese ganze Spudelsoftware, die ist auch auf allen Laptops von denen drauf gewesen, außer auf den Business ThinkPads. So, sollte einem vielleicht auch zu, zu denken geben. Also ich glaube, ich würde das als Fehler ihnen eingestehen, wenn diese ganzen Sachen davor nicht schon gewesen wären.
So ist es.
Ja. Also wenn jetzt diese News für sich alleine stehen würde, dann könnte man schon sagen, ja, könnte jemand davor gemacht haben oder vielleicht ist es irgendwie Debug-Mode und da hat jemand vergessen, irgendwas abzuschalten oder jemand hat das falsche Betriebssystem aufgespielt, wo irgendwie Analysezeug drauf war. Kann man sich ja alles ausdenken, aber dadurch, dass schon diese anderen Stories davor so irgendwie sehr fies eingeschlagen haben, glaube ich das denen nicht.
Und jetzt ist der Flady einfach weg.
Da war der Flady weg.
Ist mein Rechner weg.
Gute Zeit.
Mein Rechner bootet neu.
Ingos Rechner bootet neu, okay.
Ingo.
Wir müssen irgendwas übernehmen.
Ja, kann ich dir auch nicht sagen.
Wir übernehmen. Lenovo, böse, macht sowas nicht oder wenn dann...
Nee. Macht sowas nicht. Nicht, wenn, also, oder wenn dann, oder macht wenn sowas
dann,
trotzdem
und,
nicht.
Und wenn dann,
lasst's. Und wenn dann, lasst's.
Ja, so, haben wir,
ich habe was, ich hab noch was Schönes, so. Ja. So, und zwar geht es darum, es geht um den Ig Nobelpreis in dem Bereich, oh Gott, jetzt habe ich es rausgenommen. Nein, jetzt habe ich die Seite gelöscht.
Biologie hat schon.
Jetzt habe ich es wieder gefunden. In Management. Das ist super. Und zwar geht es darum, Titel heißt It's a Natural Disaster. Und es geht darum, wie Traumata von CEOs in ihrer Kindheit sich auf ihren Managementstil auswirken. Es ist super interessant, wenn man sich das so überlegt. Wer
als Kind traumatisiert genau. worden, darf überhaupt kein Manager werden.
Nee, ja, wirklich. Pass auf, also. Stell dir vor, du hast als Kind ein Desaster miterlebt und dir ist dabei nichts passiert. Eigentlich war alles voll gut für dich.
Ja.
Dann ist dein Management-Stil später eher risikofreundlicher und aggressiver im Gegensatz zu, du hast als Kind ein Trauma erlebt und dir ging es wirklich schlecht in der Zeit und du hast nichts zu essen bekommen oder so. Dann bist du eher konservativer und verteidigst quasi bestehende Werte. Mhm. Super interessant einfach.
Nein.
Wie nein? Was? Was? Dass du quasi ein Psychopath sein musst als CEO, ist ja schon klar gewesen vorher. Aber jetzt haben wir auch eine Bestätigung. Quasi. Und jetzt macht alles Sinn. Oh, Mann. God damn it. Sehr schön. Also ich fand's super. Genau. Halt weiter.
Gut. Ja, mein Rechner bootet immer noch. Ihr müsst mal.
Was? Du hast doch.
Was auch. Kannst du nichts lesen, solange dein Rechner bootet. Hast du kein iPhone. Junge. Creepy Social Robots.
Creepy Social Robots. Das ist aber ein YouTube-Video. Das muss man sich anschauen. Genau,
Felix. Okay.
Ja, aber trotzdem kannst du doch was dazu sagen.
Es ist ein Creepy Social Robot und der kann dir irgendwie Social Crazy. Dinge erzählen. Der Flydie hat sich's auch noch angeschaut. Social Robot for the Home.
Es sieht so aus wie so eine Mischung aus diesem dieser Amazon Echo Box und so eine Eve von diesem Wall-E-Film.
Ja, irgendwie. Ein bisschen, ja. Und es guckt dich auch immer super creepy an, die ganze Zeit.
Minimal,
wenn's mit dir, creepy. Wenn es dir mit dir redet. Genau, und das soll dir irgendwie, ich weiß nicht, beim Abwaschen kannst du ja nicht helfen.
Doch.
Das ist ja Elektronik. Ja,
kannst du es reinschmeißen.
Und dann ist kaputt. Dann
wird alles geblitzt.
Nee, der Flydie muss gleich was dazu sagen. Ich glaube, wir müssen es postponen.
Okay, verschieben wir das. Ich lasse es neben hier
genau.
Beim Mute hier bei
Safe
mir
Safe Harbor ist ungültig.
Safe Harbor ist ungültig, ja.
Was heißt das?
Ingo, weißt du über Safe Harbor?
Was ist ein Safe Harbor?
Safe Harbor Abkommen zwischen der EU und Amerika über den Austausch von Daten oder dass Unternehmen, die sich bestimmten Regeln unterwerfen in Europa als sichere Häfen, anerkannt sind und damit auch Daten auf US-amerikanischen Servern speichern können, die von Unionsbürgern, also EU-Bürgern kommen. Mhm. Und nach der ganzen NSA-Affäre und Spee-Affäre und sowieso wurde jetzt so ein bisschen angezweifelt, dass das noch so sein kann, sollte.
Okay, das heißt eigentlich als Quintessenz, dass alle Firmen, die für EU-Bürger Daten speichern, dass die keine
zum Beispiel CDNs oder irgendwelche Netzwerkdinge in USA zum Beispiel mehr hernehmen dürfen.
Wenn
es personenbezogene Daten sind.
Ja, also zurzeit ist es ja nur so, dass der Generalanwalt jetzt in diesem Verfahren, dem es, ich glaube, der eine Österreicher, der sich irgendwie gegen Facebook wehrt, der Max Schrems, der wollte ja Facebook oder verklagt Facebook in dem Sinne, dass seine Daten da liegen und er darauf keinen Zugriff hat und auch nicht weiß, was die Amis damit so machen. Und das ging jetzt halt vors europäische Gericht, für den Europäischen Gerichtshof. Und da hat jetzt in seinem Schlussplädoyer der Generalanwalt gesagt, ja, also er sieht das auch so und eigentlich müsste dieses Abkommen halt ausgesetzt werden, gekündigt werden. Mhm. Das EU-Parlament fordert das auch schon seit langem, aber die EU-Kommission als Exekutive hat das bisher noch nicht gemacht. Jetzt könnte es halt sein, wenn das Gericht diesem Antrag folgt, also sagt ja, nee, geht nicht, Safe Harbor Abkommen ist irgendwie ungültig, verstößt gegen europäisches Datenrecht, gegen europäischen Datenschutz, dann müsste es gekündigt werden oder muss es aufgehoben werden. Und dementsprechend ja, dürften dann eigentlich keine Firmen mehr personenbezogene Daten einfach so nach Amerika transportieren. Die müsstest du dann halt zum Beispiel in Irland speichern, im irischen Rechenzentrum von Amazon
Internet
quasi. Im Internet, ja. Oder sonst wo.
Das ist ja schon abgefahren eigentlich, weil du hast ja zum Beispiel, du bist eine große Firma in Deutschland und du hast ein Netzwerk oder jemanden, der dein Netzwerk und diesen ganzen komischen Technik-Zeugs drumherum macht für dich. Und der ist jetzt auch eine größere Firma. Dann darf der nicht mehr deine Daten einfach so ins Ausland verschieben, was er ja vorher einfach so gemacht hat. Das heißt, es muss jetzt alles wieder zurückkommen nach Deutschland oder nach Europa.
Irgendwo. Das müsste man dann sehen, wie das technisch
machbar ist. Ja, technisch ist das alles machbar, aber die Frage ist halt, ob die Leute das denn wollen.
Ja, oder sie handeln halt ein Abkommen aus, dass die Amis nicht einfach auf die Daten drauf dürfen. Kann ja sein, dass die da auf den amerikanischen Servern gespeichert sind, aber dann dürfte die NSA nicht einfach so da drauf zugreifen.
Ja, das geht auch mal nicht.
Genau, es ist der eher unwahrscheinlichere Weg, aber...
Okay, was muss jetzt passieren, damit es wirklich in Kraft tritt nochmal?
Es muss jetzt, der Europäische Gerichtshof muss noch entscheiden mhm. und meistens folgt er seinem Generalanwalt, mhm. ja. Aber es könnte natürlich auch sagen, nee, wir lassen das jetzt mal so oder sie geben vielleicht noch eine Übergangsfrist. Okay. Ja, kann auch sein, sie sagen zwar ja, verstößt gegen Datenschutzrecht, aber ihr habt jetzt noch so und so viele Tage Zeit oder sie, weiß ich nicht, was sie da an Sachen aussprechen können. Aber eine Übergangsfrist könnten sie sicher aussprechen, sonst wäre das ja echt, weiß ich nicht, von heute auf morgen würde das Abkommen nicht mehr gelten und alle... Mhm. Webfirmen dürften plötzlich nicht mehr die personenbezogenen Daten in Amerika speichern. Das wäre schon echt krass. Aber ist auf jeden Fall ein guter Schritt, dass das festgehalten wurde, das, was halt Edward Snowden auch aufgedeckt hat, dass personenbezogene Daten in Amerika halt nicht sicher sind und dass auch die EU-Gerichte so sehen oder wahrscheinlich so sehen, zumindest mal die Anwälte dort, und dass unsere EU-Regierung, also die EU-Kommission, jetzt mal endlich reagieren muss und nicht einfach so auf die Weiter-so-Taktik setzen darf,
okay.
sondern da jetzt mal aktiv werden muss.
Okay, ist der Flydi wieder da?
Ich bin wieder da, ja.
Ich habe schon gedacht, bis weg.
Also ich wollte mich jetzt nur nicht in eure Diskussion einmischen, weil ich da irgendwie das so den Anfang nicht mitbekommen habe, aber ich bin wieder da.
Ja, okay, sehr schön.
Bin wieder da.
Er ist wieder da.
Sehr gut.
Genau.
Okay.
Weiter geht's.
Haben wir noch so ein Ick-Dings?
Ja,
oder?
Wir machen noch eins, ist noch nicht traurig.
Gut,
eins
hast du noch.
Ja.
Einer geht noch.
Das war ja auch eher eine positive News.
Ja,
also,
eigentlich ist das eine ziemlich gute News, da brauchen wir gar nichts mehr.
Genau. Nächste News ist auch so ein bisschen positiv, oder zumindest nicht negativ.
Bisschen.
ja, also, so. Kann man mal.
Sie ist vor allem rund.
das ist,
ist eine runde News Sache, ist ja.
Rund. Ist ja. Eine runde, News, runde Sache.
Das rundet alles ab.
Ja, sozusagen eine runde News. Es gibt jetzt eine neue Pebble. Ihr erinnert euch, die Pebble war ja eine der ersten Smartwatches oder war die erste Smartwatch überhaupt, die auch gekickstartet wurde und bladiblub.
Also ich glaube, das war die erste Smartwatch, die Leute in meinem Umfeld gekauft haben. Es gab mit Sicherheit schon welche davor, aber es war, glaube ich, so die erste, die wirklich von Leuten tatsächlich gekauft und benutzt wurde.
Ja, also es ist rund
und die neue.
Ja. Und neue, ja.
Dünn. Pebble Time Round.
Pebble Time Round, genau. Und es ist die leichteste, schlankeste, dünnste, whatever.
Finde ich ja ganz schön cool.
Smartwatch, die da draußen
also
ist.
Also wenn ich jetzt eine Uhr tragen wollte, dann finde ich das schon besser als quasi die riesigen Klopper, die jetzt gerade am Arm
von,
bei
der
habt.
Von der Form her, also ich kann durchaus zustimmen, ja, die sieht irgendwie modischer aus als die Apple Watch.
Viel dünner einfach.
Rund halt, ne, das tue ich mir jetzt als Softwareentwickler irgendwie schwer damit, das mir gut vorzustellen, auch vom UI. Ja, aber
trotzdem, irgendwie, man ist gewöhnt immer noch, dass Uhren rund sind.
Uhren müssen rund sein, genau. Und
also das Erste ist, dass Uhren dünn sind, weil das, was ihr da am Handgelenk habt, das
ja,
ist,
also
das
ich
ist
ja
kein
Pebble,
Spaß
ich
einfach.
Ich habe ja die Vor-Pebble sozusagen. Also mittlerweile gibt es ja schon die Pebble Time, Pebble Time Steel und das hier ist noch die nur die Pebble Steel Edition. Ja. Und ja, das ist schon ein Klopper. Aber was an diesem Klopper geil ist, der hält halt einfach eine Woche durch mit seinem Akku.
Und das ist also, bei der neuen halt nicht mehr so.
Das ist
genau. Halt bei der neuen bei Apple abgeguckt.
Na gut, sie hält wenigstens 2 Tage. Deine
ja, das tut meine auch.
Na,
ich kann mit meiner Apple Watch ohne aufzuladen 2 Tage überleben.
Indem du sie ausmachst?
Nein, die hält 2 Tage durch. Wir haben jetzt irgendwie 22 Uhr und ich habe jetzt 67% Akku noch. Also ich würde noch locker noch mal einen Tag durchhalten.
Also bei mir sagt er, er ist unter 10%, ist kritisch, aber ich habe die Woche auch noch nicht aufgeladen.
Ja. So, und bei der Pebble Time Round Square Flat Dings da wird's irgendwie auch zwei Tage lang der Akku halten. Also der Hintergrund ist der, weil die Batterie halt so viel kleiner werden musste anscheinend. Mhm. Ja. Und sie sagen irgendwie, einen Tag aufladen kann man innerhalb von 15 Minuten. Das ist jetzt wieder so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung aus meiner Sicht, weil, okay, 15 Minuten ist kurz genug, dass ich sie mal irgendwie kurz ablegen und laden könnte. Aber bei mir ist es dann so, naja, gut, dann lege ich sie zum Schlafen ja eh ab. Also,
aber wenn
ich habe meine Uhr,
muss man die doch gar nicht abladen.
Ja, muss nicht, aber ich persönlich werde alles an mir immer zum Schlafen ablegen.
Ja.
Und,
also ich mache das tatsächlich
mir vollkommen
auch.
Egal, ob ich sie in 15 Minuten oder in einer Stunde, alles, was unter meiner typischen Schlafzeit ist, ist doch
also
wurscht.
Ich lege sie tatsächlich auch meistens zum Schlafen ab, aber ich muss sie halt nicht aufladen, ich denke halt auch nicht dran. Ja. Also meine geht tatsächlich meistens eher aus, bis ich dann wieder dran denke, oh ja, man müsste mal sie wieder aufladen.
Also sie haben 5 verschiedene Stile von der Uhr, das sieht teilweise so auch so aus, als ob sie unterschiedlich breite Armbänder damit verkaufen.
Ja,
sind die dann auch kompatibel miteinander oder ist das ähnlich wie bei der Apple Watch, dass du halt dich vorher entscheiden musst? Also es sind mindestens 3 unterschiedliche Gehäuse. Also ich sehe hier irgendwie eins aus Stahl, eins, sag ich mal, alufarbenes mit weißem Inlay, ein schwarzes mit schwarzem Inlay und eins Rose Gold. mit weißem Inlay, also mindestens 3 verschiedene Varianten von Gehäusen gibt's und dann noch verschiedene Armbänder dazu oder kann man sie nur so kaufen?
Also auf jeden Fall gibt's verschiedene Größen von Armbänder. Was jetzt wie kombinierbar ist, kann ich ja auch nicht sagen.
Genau, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, es gibt 14 und 20 Millimeter Armbänder. Aber ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern. Ich würde mal vermuten, man muss die dann mit einem passenden Gehäuse kaufen, weil das sieht ja ansonsten auch doof aus, oder?
Sieht ja nicht aus.
Ja. Als ich die Uhr gesehen habe, war das Erste, was ich mir gedacht habe, wäre die vor 2 Jahren rausgekommen, hätte ich sie mir wahrscheinlich gekauft.
Ja.
Also,
aber jetzt?
Ich weiß es nicht. Also momentan ist es ja immer so, man benutzt ja dann auch irgendwie, ich war jetzt gerade ein paar Wochen im Urlaub, da habe ich jetzt dann auch irgendwie mal ein bisschen Zeit gehabt, neue Apps auszuprobieren und so. Und ich hätte mittlerweile, glaube ich, schon genug Use Cases für eine Smartwatch, aber dann halt nicht für eine generische Smartwatch, die mir vielleicht über Bluetooth ein paar Notifications oder so anzeigt, sondern dann wäre es im Zweifelsfall für bei mir schon eine Apple Watch, für die es auch ein SDK und Apps und so weiter gibt. Auch wenn ich noch vor ein paar Wochen gesagt habe, ja, okay, brauche ich vielleicht nicht oder ist es gerade irgendwie doof oder
verstehe ich nicht so richtig. Ich glaube, mittlerweile hätte ich genug Use Cases, dass ich das für mich persönlich rechtfertigen könnte. Mhm. Aber die Pebble Time Round, die ist ganz hübsch. Aber es sieht halt auch so ein bisschen nach Platzverschwendung aus. Also dieser riesige der Rand, der um die Uhr außenrum ist. Ich glaube aber, der Rand macht die Uhr dann hübsch. Also das ist so ein bisschen negativer Platz, wie man irgendwie im Webdesign sagen würde oder in irgendwelchen, ich weiß nicht, sagt man vielleicht auch woanders. Das macht so ein bisschen hübsch, weil da einfach du hast so ein bisschen Platz zwischendrin, zwischen dem Display und dem eigentlichen Gehäuse, aber macht halt wahrscheinlich die Vielfältigkeit oder die Benutzbarkeit von diesem Display so ein bisschen kaputt.
Ja. Also was ich darüber, ich weiß nicht, ob sie das nicht anders hingekriegt haben und das dann irgendwie die Not zur Tugend gemacht haben oder andersrum. Man sieht auf jeden Fall irgendwie, dass auch dieser äußere Teil irgendwie massiv von dem inneren Display absteht. Also da ist mindestens so ein halber Millimeter irgendwie Höhenunterschied zum Display. Das heißt, es ist nicht auf der gleichen Ebene. Ich weiß nicht, wie das in echt dann wirkt. Es ist für mich die erste Pebble, wo das Betriebssystem und auch, also die nennt es jetzt auch mal Watchfaces, das sieht jetzt einigermaßen mal gut aus. Mhm. Die früheren Pebbles konnte ich nicht ernst nehmen, weil das komplette OS, die komplette Darstellung, ja, ich weiß, das Display und so ist der Hauptgrund, warum die Pebble so lange Akkulaufzeiten hat. Das sah immer so aus wie so ein Palm Pre oder so ein Palm-Ding da aus den späten 90ern oder frühen 2000ern. Ja. Und das hat halt einfach irgendwie überhaupt kein Appeal irgendwie für mich gehabt. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dazu noch ähnlicher Grund wie bei Flydi jetzt insofern, ja, die Pebble hat ein SDK, aber es ist irgendwie C und C++ Gemauschle und sorry, das ist nicht zeitgemäß.
Ja, vor allem ist es halt, die Apple Watch, die kommt halt direkt vom Hersteller des Telefons und da gibt's ein SDK für und da gibt's einen App Store für und da wollen viele Leute wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen für programmieren. Während hingegen so, ich glaube, der Support für die Pebble ist halt dann doch eher so rudimentär. Ich glaube, du kannst halt dann so ein bisschen, ja, okay, du kannst deine Podcasts mal vor und zurück machen oder kannst mal ein Lied vor und zurück skippen und kannst deine Notifications anzeigen, aber ich glaube nicht, dass es so super viel mehr Funktionalität jetzt zumindest in meinem Leben gäbe, die ich da gerne am Handgelenk hätte.
Mhm. Ja, mehr brauchst du auch eigentlich nicht.
Also zu guter Letzt, sie ist immer noch wesentlich günstiger als ein Apple-Produkt, aber ja, mit $250 ist sie auch mittlerweile weit entfernt von der früheren Pebble mit $100.
Ja.
Also ich würde halt irgendwie typischerweise erwarten, man einigt sich mal so auf einen Preis und dann hält sich die neue Generation irgendwo in dem Rahmen, weil ja der technische Fortschritt es auch möglich macht. Die Dinger werden einfach teurer und teurer und teurer. Also ich sehe noch nicht genau, warum. Weil so viel mehr als die frühere Pebble kann die halt nicht.
Ist halt hübsch. Ist vielleicht Grund genug.
Ja, sieht auf jeden Fall hübscher aus. Aber ich bräuchte sie jetzt trotzdem nicht, weil ich gerade auch eine Smartwatch habe. Wenn ich keine hätte, wäre das definitiv ein Kandidat, den man sich angucken kann. Und das mit den unterschiedlichen Armbändern, okay, muss man sehen. Also nett ist halt bei der jetzigen Pebble, dass du halt jedes Armband auf der Welt ranmachen kannst, weil sie einfach die Standardgröße genommen haben, die für normale Uhren auch gilt. Bei der anderen müsste man das dann gucken, aber sicher gibt's auch, weiß ich nicht, gibt's die Armbänder in den Größen für normale Uhren vielleicht auch? Ich weiß es gar nicht. Aber sie haben irgendwie einen neuen Schnellverschlussmechanismus dran.
Voll praktisch.
Mega. Es sieht auf jeden Fall nett aus, dass sie jetzt rund ist.
Ich glaube, wir haben lang genug darüber geredet, dass sie rund ist.
Ja, sie ist rund.
Ein Ding,
eine Pebble Time Round.
Ein Ding, das mich an der noch sehr irritiert, einfach weil ich echt so das Gefühl habe, an vielen Punkten haben sie irgendwie an Apple-Werten orientiert. Sie haben sogar so eine Art Dr. Beats by Dre Signature Edition. Nämlich, es gibt die eine mit dem 14mm Band in schwarz-rot und es sieht einfach exakt so aus wie die meisten von diesen Beats by Dre Headphones in schwarz-rot, die man sieht, irgendwie von der Farbe
her.
Finde ich schon interessant. Nichtsdestotrotz, an sich eine schöne Uhr. Sie haben es im Gegensatz zu Apple hingekriegt, dass die Buttons auf dem Gehäuse, dass die symmetrisch sind, also dass die auch wenn es keine Krone ist, dieser eine Button halt zentriert ist und nicht irgendwie so abgesetzt, was mir an der Apple Watch immer noch missfällt. Und ansonsten, ja gut, ist halt eine tolle Uhr, wahrscheinlich.
Also es ist halt eine, sagen wir mal so, es ist halt eine Uhr, die dir die Zeit anzeigt primär und vielleicht noch ein paar kleine Zusatzinfos bietet oder ein paar Zusatzfunktionen. Ich muss da dem Ingo widersprechen. Für mich, also wenn ich mir eine Smartwatch kaufen würde, wäre mir das nicht genug. So, also ich hätte da noch, ich glaube, jetzt habe ich genug Leute mit irgendwie Apple Watch in meinem Bekanntenkreis und habe auch schon genug Apps, die vielleicht irgendwie sowas unterstützen würden. Ich glaube, ich habe da Use Cases für sowas und das würde, glaube ich, von der Pebble nicht befriedigt werden. So. Nicht. Aber von dem Pedal oder von der Pebble oder von was
auch immer. Pedal Watch.
Die Pedal Watch.
Gut.
Ja.
So. Müssen wir noch einen machen?
Oder können wir wieder lachen?
Oder können wir wieder lachen? Okay, machen wir noch kurz, weil wir hier irgendwie so ein bisschen Rebranding und so haben. Apple hat ja mal angekündigt, dass sie jetzt auch Android-Apps machen. also für Apple Music wird es da irgendeine Android-App geben. Jetzt hat Apple aber seine erste Android-App rausgebracht. Die heißt Move to iOS. Und die dient einfach nur dazu, deine Android-Settings mehr oder weniger zu exportieren und dir beim Einrichten deines neuen iPhones zu helfen. Das Interessante daran ist, also zwei Dinge, ein sehr witziger Touch an der ganzen Sache ist, in der App wird dir nachher so mehr oder weniger unten angezeigt, übrigens, du kannst dein Android-Phone in jedem Apple Store kostenlos recyceln.
Ja, aber ich meine, wenn die App schon runtergeladen hast, das ist ja auch okay. Also ich meine, hast du ja schon den Weg schon getan.
Ja.
Also.
Hast ja Apple Software drauf.
Ja.
Hä?
Nein, nicht. Das geht nicht darum.
Es geht darum, dass du dein Android-Telefon zurückgeben kannst im Apple Store.
Ja, ja. Ja, es geht auch. Hast ja jetzt Apple Software drauf, also kannst du dann auch in einem Apple Store zurückgeben.
Nicht? Nein, der ist mir ein bisschen weit hergeholt, der Witz.
Das fand ich jetzt auch echt weit
weg. Wir lachen gleich wieder, Ingo.
Ist okay.
Interessant an der Sache sind eigentlich daneben noch eine Sache, nämlich das ist, man hätte jetzt gedacht, Apple macht da irgendwie Software für Android. Nee, die haben einfach nur irgendwie eine Lizenz von anscheinend Media Mushroom bekommen. Die haben nicht schon mal so eine App gemacht. Das sind so Entwickler aus dem UK, die haben da schon mal eine App gemacht, die heißt Copy My Data. Und wenn man sich das APK von dieser Move to iOS App App runterlädt und dann wie sagt man dazu, deconstructed oder wie auch immer, also man kann
dekompiliert.
Ja, es ist kein Dekompilieren. So ein APK ist einfach nur ein Zip-File und dann kannst du dir mit einem entsprechenden Tool die
entpacken.
Ja, entpacken. Sagen wir entpacken und dann aus dem binär XML-Format.
Ja, dann ist es dekompilieren, wenn du den Binary XML
Shit zurückbaust. Okay, dann nennen wir es dekompilieren. Wenn man das macht, dann kommt da hinten dran so ein normal lesbares Android Manifest wieder raus und da sieht man halt drin, dass das Ding einfach
eingekauft ist.
Dass das einfach eine umgebrandete Version von dieser Move to iOS App ist, von dieser Copy My Data App ist. So.
Die hätten sich wahrscheinlich auch niemals an dieses Android-Zeug rangefasst. Sie, wenn ihr jetzt,
ist ja
eklig.
Ja, ist ja auch Java.
Dreckig.
Wahrscheinlich haben sie die ganze Zeit versucht, es mit Swift zu programmieren.
Probieren nochmal zu kompilieren. Nochmal kompilieren. Dann funktioniert es bestimmt.
Dann haben sie Xcode Go. Na. Ja.
Xcode Gold?
Was? Ghost. So.
Sehr.
Machen wir die News noch fertig und dann haben wir noch einen, oder?
Ja. Genau.
Ingo.
AVG macht so Virenscanner und die haben jetzt ihre Datenschutzbestimmungen so geändert, dass sie demnächst die Nutzerdaten, die sie erhalten, also wenn du so durch die Gegend surfst und
welche Dateinamen?
Es guckt, was du so ansurfst, welche Webseiten und ob die gut oder böse sind und welche Dateinamen du so anklickst, damit der On-Demand-Scanner einfach mal drüber gehen kann.
Man muss sagen
kann, böse oder gut.
AVG hat ein Premium-Angebot an Virenscanner, wo du für mit bezahlen musst. Und es ergibt ein AVG-Free. Und da war schon lange die Frage, warum die das überhaupt machen. Ich glaube, die hatten irgendwie Werbung eingeblendet oder so ein Quatsch. Und jetzt haben sie quasi den nächsten Schritt getan und verkaufen dich einfach als Person.
Alles.
Ja, alles, was du hast, alles, was du scannst.
Also, hart. Noch machen sie es nicht, sondern
sie haben die Möglichkeit.
Sie haben demnächst die Möglichkeit dazu.
Wenn du okay geklickt hast. Ansonsten
wenn du, ja, genau. Ansonsten nicht. Bei den kostenlosen Angeboten wollen sie sich dann darüber finanzieren.
Ja.
Ja. Also wer AVG den freien Scanner einsetzt, sollte sich nochmal überlegen,
ob er nicht lieber keinen Virenscanner haben will.
Das hängt vom Betriebssystem ab.
Nee, wenn du dir das überlegst, dann bist du ja quasi schon einen Schritt weiter.
Ja. Also ich glaube, wir hatten das vor ein paar Folgen auch mal, dass es mittlerweile irgendwie auch nicht mehr so angebracht ist, einen Virenscanner zu benutzen.
Nee, je nachdem, wie dumm du bist.
Ja.
Sehr dumm oder extrem dumm?
Ja, genau, sehr dumm oder extrem dumm.
Ja, oder wie hoch deine Medienkompetenz ist, gell?
Genau, was dein Internet Kompetenzlevel ist.
Genau, ob du einen Internetführerschein hast oder nicht.
Du kannst bei den Internetführerschein.
Dann brauchst du auch den web.de Anschnallgurt, damit du dann quasi nicht aus deinem Internet rausfliegst.
Ich such den jetzt mal, ob du den haben bei web.de, wenn nicht, schlage ich denen das vor.
Ja, mach mal.
Gibt's
bestimmt. Funny Fact dazu, ich habe gerade, kurz bevor diese News rauskam, nämlich AVG installiert, eine freie Variante.
Damit du auch schön getrackt wirst?
Nein, auf meinem Linux.
Ah, eine richtig freie Variante.
Eine richtig freie Variante. AVG hat nämlich zumindest bis ins Jahr 2013 einen freien Virenscanner für Linux hergestellt. Also nicht frei, nicht Open Source. Aber Gott, kostenlos.
Ekelhaft.
Kostenlos. Und? Ja, aber dann ist er ein Binary, dann weißt du ja gar nicht, ob du das machen.
Es stimmt, ist ein Binary.
Aber du hast den AGB unterschrieben.
Aber ich weiß nicht, sie könnten jetzt meine Web-History damit nicht durchscannen, weil läuft halt nur auf dem Server. Und da kriegt's halt Dateien vorgeworfen und scannt die. Okay, sie könnten wissen, welche Filenames das sind und die böse weiterleiten. Hoffe ich, machen sie nicht, weil ist ja auch von 2013 ist eingestellt und damals hatten sie die Intention noch nicht. Jedenfalls, lustigerweise hatte ich das, oder lustig, traurig, wie auch immer, hatte ich das gerade eben gemacht, bevor diese News rauskam. Aber dieser Virenscanner hatte in einem Test, hat er mit am besten abgeschlossen von allen, die halt.
Von allen Virenscannern halt.
Ja, von allen Virenscannern, die kostenlos sind. Ja. Und nachdem es da halt eine kostenlose, freie Variante für Linux gab, kostenlose Variante, nicht frei, hatte ich gedacht, probierst du mal aus. Und ja, dann hast halt so ein Shell Inscal Skript, das schmeißt dir halt irgendwo dein.
Kannst du direkt deine Route binären, oder?
Dann Binärblob rein und dann scannst dir halt Sachen. Und wie gesagt, die Erkennungsrate ist wohl viel, viel besser als bei allen anderen.
Weißt du, was der Trick ist, wie man das, wenn du sowas hast, dann nimmst du einfach VirusTotal. Weißt du, wozu die gehören? Zu fucking Google. Echt? Hab ich auch nicht gewusst, ja?
Echt?
Die ja, super. Google gehört genau. VirusTotal.
Okay.
Das, und die nehmen das wohl vielleicht für ihr Secure, wie heißt dieses, Safe Surfer. Also wenn du irgendwo raufgehst, wenn du irgendwo raufgehst, dann sagt dir da, Achtung, das kann vielleicht eine böse Webseite sein. Dafür nehmen die das wohl mit. Ja,
dieses Malware Prediction im Browser.
Genau.
Ja. Das, was ich ausgeschaltet habe.
Ja, Ding. Das, ja.
Ja. Ich weiß nicht, wenn du halt auf Google gehst und dann klickst auf den Link, dann sagt dir, oh, könnt vielleicht böse.
Ach so, okay. Also ja, im Browser auch nochmal die Möglichkeit.
Ach so, das ja auch. Das
dass er gegen irgendeine Blocklist guckt, ob die Webseite gut oder böse ist.
Jedenfalls, VirusTotal ist nämlich der richtige Ansatz, weil dann brauchst du diese ganzen Sachen nicht zu installieren, sondern wirfst es da rein.
Ja, will ich ja nicht. Ich wollte ja, dass meine ganzen Dateien und ganzen E-Mails, die ich krieg, einfach mal gescannt werden.
Ne, das ist dann doof dafür.
Ich will ja nicht jede E-Mail zu Google hochladen.
Nee, dass er auch deine E-Mails scannt, ist ja auch schon super Quatsch. Was ist da, was sind da drin? Fucking Access?
Ja.
Und wie viele fucking Access?
ja, nicht viele. Deswegen muss es.
Wenn
ja
eine Access-File drin ist, direkt blocken. Droppen. Ja. Droppen. Einfach das, direkt droppen. Ja.
Die
E-Mails. Und auch alle Zip-Files. Alles direkt
löschen. Alles direkt löschen.
Go ja, das ist echt doof. Ja,
genau.
Ja, das sagt halt.
Leute, die Anhänge an E-Mails machen, gehören sowieso verboten.
Go to fail.
Genau. Go to fail.
Ja, das wollte ich nur dazu sagen. So. AVG, wer freie Variante von AVG hat, sollte sich nochmal überlegen, ob das der beste Weg ist oder ob man nicht was anderes findet.
Zum Beispiel Internetabstinent werden hilft gegen Viren.
Ja, kann man immer mal wieder machen.
So, und jetzt noch was
Lustiges.
Noch was Schönes.
Lustig, tralala.
Und zwar, es geht um den Ig Nobelpreis in Literatur. Und Überschrift Universal Confusion. Und zwar im Englischen und im Deutschen hat man so, wenn jemand was sagt und verstehst nicht, sagst du, hä? Und das ist quasi, damit willst du dann sagen, dass du es nicht verstanden hast, was er gesagt hat. Genau. Und das Besondere ist, das ist nicht nur in der Liste von englischen und von deutschen Wörtern relativ weit oben an benutzten Wörtern einfach, sondern in allen Sprachen. Das heißt nicht nur Deutsch, Englisch und so ein paar andere Sprachen, sondern überall auf der Welt.
Japanisch.
Auch Japanisch. Und auch überall.
Swahili.
Auch Swahili. Außer in dieser Klicksprache. Wo sie so, da geht's nicht. Aber vielleicht da auch. Das müsste man nachschauen oder das Paper lesen, weil da gibt es natürlich immer Papers dazu, die man alle lesen kann. Und das ist eins von diesen Wörtern, die wohl universal auf der Welt verstanden werden.
Total gut.
Konfusion, universal auf der Welt verstanden.
Okay, also wenn ihr mal wieder in einem fremden Land seid und nicht wisst, was passiert.
Ja, aber das Problem ist, dann geht's nicht weiter. Und dann erklären sie es nochmal und verstehen
immer noch. Dann sagt der andere.
Aber hey, es geht ein Gespräch rum.
Ja, genau. Ja.
Es geht es ist zumindest valide und jeder Gesprächspartner weiß, was der andere meint.
Ja, und was der andere damit ausdrücken will.
Protokolle sind korrekt eingehalten.
Auf jeden Fall. Gibt's auch so irgendwas universal Gültiges, um Leute in allen Sprachen zu beleidigen?
Ja, punchen.
Ja.
Eine ganz einfache Sache.
Ja, kommt drauf an, wo du punchst und was, ja.
Ich glaube, Mittelfinger ist so universal, dass Apple es in iOS 9.1 in Emoji reingenommen hat.
Das kannst du nicht machen. In Italien ist dann wie was anderes und so. Das ist schon hier in den, die Nachbarn sind schon anders.
Ja. Heißt das da Hallo, oder?
Ja. Das heißt, dass du Sex haben willst mit ihm.
Ist ja meistens irgendwie genauso wie punchen.
Ja, fick dich. Ist ja quasi fick mich, fick dich. Quasi alles gleich.
Alles.
Ja,
alles.
Kommt aufs Gleiche raus.
Kommt aufs Gleiche raus. Jedenfalls sehr interessant. Gute Sache. Ig Nobelpreis. Erst lachen und dann quasi nachdenken.
Auf jeden Fall.
Ob das nicht vielleicht...
nicht doch sinnvoll ist.
Ob das nicht doch, ob dann diese Science, die da passiert ist, ja, ob die nicht vielleicht doch ein bisschen Sinn macht.
Dieses Rumscienzieren.
Sciencen. Rumscienzen.
Auf jeden Fall.
Science. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Ig Nobelpreise, könnt ihr euch alle durchlesen. Ich hab's irgendwo verlinkt oben. Schöne Sache. Okay. Ich find's super.
Kommen wir zum Laserfoo.
Laser.
Runchler.
Why I'm not enabling Bitcode ist eine sehr lange Auflistung nochmal für Leute, die drauf stehen, wie denn überhaupt Binaries, Fat Binaries für Apps oder Fat Archives verschiedene Binaries für verschiedene Architekturen enthalten, was dann genau Bitcode sozusagen daraus macht oder wie das funktioniert und auch die verschiedensten Arten von esoterischen bis recht praktikablen, also jetzt schon existenten Problemen darstellt. Also Probleme wie eben, es ist für Apple viel leichter möglich, theoretisch in den Bitcode, also da sie ja aus dem Bitcode nachher das finale Binary kompilieren, theoretisch noch eine Backdoor oder Schadsoftware oder so einzubauen. Also ist auf jeden Fall einfacher möglich, als wenn sie ein Binary direkt
von dir nehmen. Können einfach eine neue fucking Firma rein in dein fucking Telefon flashen. Ne?
Ich sag ja nur, das macht's einfacher. Ach, mit. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Angriffsvektor auf die Integrität deiner Anwendung. Und das macht's dir als App-Entwickler zum Beispiel ja auch schwerer möglich, dann nachher zu verifizieren, dass deine App zu dem Zeitpunkt das Richtige getan hat, weil du stehst im Zweifelsfalle dann davor vor Gericht.
Ja. Das heißt, du kannst quasi nicht mehr eine Checksumme vom Ende bauen.
Na doch, du hast halt verschiedene und du weißt, Apple das Environment kontrolliert, Apple kann zu jedem Zeitpunkt ein neues Binary daraus bauen mit neuen Compiler-Optimierungen. Okay. Und dann weißt du nicht mehr, welche zu dem Zeitpunkt auf dem Gerät vom User gelaufen ist.
Okay.
Weil das kann ja jede von denen gewesen sein, so mehr oder weniger. So, das ist, sag ich mal, auf der eher esoterischeren Seite. Das kann ich auch zum Teil nicht einschätzen, wie einfach es dann für Apple zum Beispiel wäre, das eben für sowas wie eine Backdoor oder so auszunutzen oder andere, die darauf zugefahren oder was DRM und so weiter angeht. Ich kann das Ganze nur unter dem Aspekt betrachten, der bei uns für unser Geschäftsmodell bei Hockey App zum Beispiel recht interessant ist, ist nämlich der, dass für den Benutzer verschiedene Binaries anfallen
Und die Binaries, also wenn ein Crash passiert auf deinem Device, hast du ja nur Speicheradressen.
Mhm.
So. Und damit wir rausfinden können, als Entwickler, wo denn die App gecrashed ist, müsste das symbolicated werden.
Mhm.
Desymbolicated.
Mhm.
So rum.
Quasi ja.
aus den Adressen müssen wieder die Symbols gemacht werden, in dem Sinne, dass du weißt, okay, an der Zeile, in der Methode, da und da ist gecrashed. Okay.
Genau.
So. Und diese Symbol-Files fallen typischerweise eben beim Kompilieren an. Jetzt passiert das aber nicht mehr bei dir auf dem Rechner, sondern bei Apple. Und zwar zu einem von dir nicht kontrollierten Zeitpunkt.
Mhm.
Und wir haben das gestern bei uns Abend im Channel auch nochmal diskutiert und es ist immer noch nicht klar und Apple hat sich dazu auch nicht geäußert, wie sie das zum Beispiel überhaupt machen mit den neuen Binaries raushauen. Also die Idee ist ja sozusagen die, du lieferst diesen Bitcode bei Apple ab und immer wenn sie Optimierungen an ihrer Compiler-Toolchain vornehmen, schießen sie ein neues Binary daraus. Vielleicht mal für alle Devices, mal für nur dieses eine Device oder wie auch immer. Und der Benutzer kriegt das. Und da hängen schon ganz viele Fragen, die Apple selber noch nicht beantwortet hat. Wann passiert das? Kriegst du davon was mit oder?
Für eine API.
API, Apple wird nie API geben, aber kriegst du irgendwie was davon mit? Wahrscheinlich schicken sie dir keine E-Mail. Wie kriegt der Benutzer denn das mit? Also wird dem Benutzer einfach nur unterm Hintern heimlich mal vom App Store das Binary von der Application ausgetauscht oder wird ihm die als so eine Art Fake-Update im App Store zum Updaten angezeigt oder warten sie dann drauf, wenn es das nächste Mal ein Binary von der Applikation hochgeladen wird und dann machen sie da ihre Compiler-Optimierung. Also das ist auch komplett unklar. Und das macht's für uns als Entwickler, egal von welchem Dienst, also ob wir jetzt Hockey App oder Crashlytics oder auch einfach nur selber ein kleiner Entwickler sind, der seine eigene Dism-Lösung da hat, macht's quasi unmöglich, Crash-Reports einfach sauber zu haben. Wir wissen nicht mehr, warum unsere App crasht. Und es ist leider unvermeidlich, dass eine App immer mal wieder aus irgendwelchen Gründen crasht und das wollen wir halt einfach wissen.
Aber wäre doch toll, wenn du weißt, es crasht im dritten Bit.
Reicht doch.
Ja.
Im dritten Bit.
Bestimmt erstes super. Ja. Erstes Oktet, ja. Und das weitere Problem dabei ist einfach, ja,
der Ingo versteht gar nicht das Problem,
gibt ja sowas von Crashlytics bei Apple. Nicht Crashlytics, sorry. Testflight. Das Problem ist einfach, das funktioniert einfach fucking gar nicht. Also ich weiß nicht, was Apple da irgendwie baut, aber das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Das hört in Entwicklerkreisen nie auf, aus den Schlagzeilen zu kommen, was Apple bei Testflight irgendwie alles am Verbocken ist. Und inklusive jetzt zum Beispiel dem, dass wir es dem letzten Mal den Fall hatten, dass halt in Xcode ist dann so ein Button drin, ja, da kannst du sagen, hier, lad mal die Production Disms runter, also diese Symbolication Files, lad die mal aus dem App Store runter. Das ist ein Button, da drückst du drauf und dann passiert einfach nichts.
Das ist ja praktisch.
Bam. Und das ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und aus all diesen verschiedenen Gründen finde ich es recht interessant, das nochmal durchzulesen, weil man sich selten auf eine so niedrige Ebene begibt. Und zum anderen eben auch die praktische Nutzung davon. Also der stellt auch die praktischen Nutzen von Bitcode erstmal auch grob in Frage. Und abgesehen davon sagt er, naja, Bitcode ist jetzt auch nicht so neu. Also wie wir schon mehrfach festgestellt haben, ist es im Prinzip sowas wie Java Bytecode.
Ja.
Ne? So.
Gab schon tausendmal.
Kann man sich mal durchlesen, wenn man auf viele Low-Level-Begriffe steht.
Okay. So, Flydie.
Ich habe gelesen im Urlaub und zwar
viel.
Ja, Dinge. Also ich fange jetzt einfach mal an und versuche das nicht so lang werden zu lassen, wenn es okay ist. Also ich habe hier erstmal einen Artikel Using Feature Flags to Ship with Confidence. Das ist vom Travis CI Blog und da geht es im Groben darum, wie man für Webanwendungen Feature Flags einsetzt, um vielleicht ein bisschen kontrollierter neue Features auszurollen und nicht gleich alle damit zu bedienen, sondern sagen wir mal nur mal die internen User, nur mal das eigene Team oder vielleicht mal nur an 20% der Benutzer ein Feature auszurollen oder es sofort wieder deaktivieren zu können, wenn sich rausstellt, es gibt irgendwie Probleme damit. Also Hintergrund ist einfach, Menschen machen Fehler, Webanwendungen werden von Menschen geschrieben und es kann halt sein, dass du ein neues Feature releast und
dass vielleicht irgendwelche Dinge bei Usern kaputt machst oder irgendwelche Fehler hat, an die du nicht gedacht hast, und dann ist es vielleicht nicht schlecht, das so schnell wie möglich wieder deaktivieren zu können. Oder es vielleicht nur an mal 10% aller Benutzer ausrollen zu können, um zu sehen, wie das angenommen wird, wie gut es funktioniert. Und damit im Zweifelsfall nur diese 10% auch betroffen sind, wenn das Feature irgendwie fehlerhaft ist. Und sorgt halt mehr oder weniger dafür, dass du sowas wie Continuous Deployment irgendwie machen kannst. Nämlich, dass du halt automatisiert jedes Mal, wenn irgendwas nach Master gemerged wird, sofort automatisiert alles released wird, weil solange dieses Feature Flag dann noch nicht scharf geschalten ist, bekommen die Benutzer dann davon auch nichts mit. Das heißt, es ist egal, ob dieser Code da ist, wenn er in dem Moment in der Produktionsumgebung deaktiviert ist. Ist ganz interessant zu lesen, so was so, naja, so professionelle Release-Management-Mentalität angeht, würde ich mal sagen. Was habe ich da noch? Kafka Git Branch for Production Streams ist ziemlich interessant. Ist so eine Einführung in Kafka mit ein paar Erklärungen, Use Cases, was man denn da damit so Schönes machen kann.
Was ist denn Kafka?
Message View. Kafka ist so eine Art Message Broker, allerdings persistiert, also ist eigentlich mehr ein Log.
Okay.
Also eine Message Queue, die löscht die Nachrichten wieder, wenn sie abgearbeitet sind. Bei einem Log sind die persistent vorhanden, und du könntest theoretisch auch sagen, keine Ahnung, du baust eine Datenbank auf einem Log auf, und wenn deine Datenbank flöten geht, kannst du die komplett wieder aufbauen, indem du das Log wieder abspielst oder solche Sachen.
Okay, jetzt quasi. Ja,
eine also,
Append-Only-Datenbank.
Genau, eine verteilte Append-Only-Datenstruktur, wenn man so will.
Okay. Verteilt nur, wenn du es verteilen willst.
Ja, aber Kafka ist per Definition eigentlich clusterbar und verteilbar. Okay. Also es bringt es halt von Haus aus mit. Wenn du das nur auf einer Maschine machen möchtest, dann gibt's wahrscheinlich irgendwelche anderen Lösungen, die vielleicht für eine Maschine besser funktionieren. Aber im Normalfall ist es schon irgendwas, was man über ein verteiltes System hinweg benutzt. Okay. Ja. Dann habe ich noch 20.000 Leaks Under Active Record. Das ist eine ziemlich coole Serie von 4 Blogposts, wo mal erklärt wird, okay, was passiert denn jetzt eigentlich genau, wenn du in Ruby on Rails mit Active Record dir irgendeinen Eintrag in deiner Datenbank über raussuchen lässt. Also das beginnt quasi, wie funktioniert diese Active Record DSL, also diese Domain Specific Language, diese API überhaupt so intern, ganz grob. Das geht dann weiter über, wie funktioniert ARL. ARL ist ein Ruby Gem, was für Relational Algebra steht, was mehr oder weniger aus deinem Ruby-Code einen Abstract Syntax Tree baut und daraus dann quasi über einen Adapter dein SQL für die Datenbank generiert. Also da hast du mal kurz erklärt, wie funktioniert das eigentlich so technisch unter der Haube. Dann ist nochmal erklärt, okay, was passiert, wenn dieses SQL jetzt in Postgres ankommt, und wie passt Postgres dein SQL, und wie wird es verarbeitet, und in dem letzten Teil wird noch beschrieben, wie denn der B-Tree-Suchbaum in Postgres funktioniert und was da so die Science dahinter ist.
So, jetzt müssen wir noch ganz kurz den Namen aufklären, weil 20.000 Leaks under the Active Record ist ein Pun auf 20.000 Leaks under the sea,
genau.
Was 20.000 Meilen unter dem Meer ist.
Genau,
was
das ist
jetzt auch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ah, jetzt macht's Sinn.
Also ja, interessanterweise, ich habe diese Artikel auf dem iPad gelesen, während meine Freundin neben mir gerade irgendwie nicht 20.000 Meilen unter dem Meer, aber ich glaube, die Reise zum Mittelpunkt der Erde gelesen hat, und da sind auch sehr ähnliche Bilder so mit drin in den ganzen in diesen Büchern.
Okay.
Ja. Die Sache. Also es geht um Bücher von Jules Verne. Nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Genau, was haben wir noch? Why Teenagers Are the Worst. Ist ein lustiger Artikel mit zwei interessanten Theorien, was denn im Hirn von Teenagern eigentlich kaputt ist, damit sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Also um es jetzt mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Da geht es halt tatsächlich drum, was läuft denn da schief, dass sich Teenager irgendwie total riskant verhalten und so.
Ich sag's dir, keine Desaster mitbekommen. Deswegen sind die so.
Nee, nicht unbedingt.
Zu wenig Traurigkeit gibt's in ihrem Leben.
Zu wenig Traurigkeit.
Ja. Weil ansonsten würden
die flippen aus, weil
genau zu wenig wie die Manager hatten wir alles vorher gehabt.
Ja. Naja, also es gibt die beiden Theorien, um es mal kurz, ganz kurz anzureißen, sind, dass sich der Teil im Hirn, der für Impulskontrolle zuständig ist, bei Teenagern noch nicht ganz entwickelt hat und die deswegen irgendwie super angetrieben sind, aber so die Impulskontrolle noch nicht richtig funktioniert. Und die andere Theorie ist, dass du dich als Teenager was psychologisch gesehen dein Belohnungszentrum im Hirn macht, dass das da so auf Overdrive arbeitet und dass du quasi, wenn du irgendwie Risiken eingehst und dich irgendwie blöd verhältst und sonst was, die kognitive Belohnung sehr viel höher ist als bei Erwachsenen, deswegen halt auch Teenager schnell Auto fahren oder irgendwie sich riskant verhalten oder sich fast zu Tode saufen oder sonstige Dinge. Aber wenn ihr das genauer wissen wollt, liest den Artikel, der ist ganz gut geschrieben. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Fiktion und zwar, jetzt muss ich gucken, Haruki Murakami, Hardboiled Wonderland and the End of the World, ist jetzt eine englische Übersetzung von dem japanischen Buch, was, wie ich finde, ziemlich cool geschrieben ist. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, um was es da geht, um jetzt, ohne jetzt wirklich irgendwie in der Gegend rum zu spoilern, weil viel auch im Setting drin liegt. Ist ein super cooles Buch. Wenn euch sowas interessiert, könnt ihr es mal lesen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt was von der Story spoilern.
Okay, dann habe ich noch was. Ein Reddit Ask Me Anything, in dem Flüchtling, ein Syrer, beschreibt, wie er nach Deutschland gekommen ist und man ihm alle möglichen Fragen stellen kann und ja, also über die Flucht, warum Deutschland, was hätte es noch für ein Land sein können, wie es mit den Behörden hier so ist, Freunde, wie es in seinem Land ist, was er vorher gemacht hat, wie viel Geld man schleppern zahlen muss und so weiter und so fort. Ja, genau. Also
die Fragen sind alle beantwortet, das war vor 12 Tagen.
Ja,
ist nicht immer noch da.
Nee.
Beantwortet keine Fragen mehr vor euch, wenn ihr das jetzt glaubt.
Macht dann nicht zu spät. Ist auf jeden Fall sehr gut zu lesen, sehr schön zu lesen oder sehr interessant zu lesen, ohne halt diese ganzen Hasssachen, die sonst so auf Facebook oder sonst was zu sehen sind und war echt gut.
Gute Sache.
Und wer Interesse hat, kann das auch mal sich noch durchstudieren. Ja, Lesefu. Genau. Gut, das war's. Dann kommen wir wieder zur Heulrunde.
iPhone Timelapse.
Ja, richtig. Also ich bin in meinem Urlaub einmal über das skandinavische Gebirge oben drüber gefahren. So. Also nicht ich, sondern meine Freundin ist gefahren und ich hatte währenddessen Zeit, mit meinem iPhone rumzuspielen. Ich habe dann halt mal so da begonnen, irgendwie so mal die Timelapse-Funktionen von diesem iPhone auszuprobieren und stellt sich raus, ist gar nicht so gut.
Überraschend, scheiße.
Ja, nee, also weißt du, ich hatte so mehrere Gigabytes Speicher auf meinem iPhone. Das hätte mir jetzt nicht wehgetan, da ein bisschen längeres Video aufzunehmen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, mache ich mal einen Timelapse, so wenn wir hier stundenlang durch die Gegend fahren, weil ist ja irgendwie ganz hübsch da in diesem Norwegen. Und was halt passiert ist, sind mehrere Sachen. Zum einen, ich musste die Aufzeichnung ständig unterbrechen, weil das nicht die Funktion, nicht die Möglichkeit anbietet, dass man die in eine andere App wechseln kann, vielleicht kurz einen anderen Podcast reinmachen kann und dann wieder zurück und es läuft weiter oder es hält kurz an und macht danach weiter, wäre ja auch eine Möglichkeit. Nee, da ist halt dann das Video hart zu Ende. Und man muss ein neues beginnen, was jetzt nicht so unbedingt das super Problem wäre, weil theoretisch könnte man ja dann sagen, okay, man hat halt mehrere Videos, man schneidet die aneinander, könnte man ja irgendwie machen. Nächstes Problem ist, das iPhone hat eine Art und Weise, wie es automatisiert versucht zu erkennen, in welchem Zeitraum oder in welcher Frequenz es Bilder aufnimmt, um die zum Timelapse zusammenzuschneiden. Und das hängt dann das hängt halt ausschließlich von der Länge des Videos ab. Das heißt, je länger du ein Timelapse-Video aufnimmst,
desto mehr wird's zusammengedrückt.
desto mehr wird zusammengedrückt und desto mehr werden alte, bereits aufgenommene Bilder wieder weggeworfen. Also ich habe da mal einen Artikel verlinkt, wo das genauer beschrieben wird, wie das funktioniert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich habe dann halt irgendwie so ein Video, was theoretisch so über 3,5 Stunden zeigt, wie wir hier durch Gebirge fahren. Und es bringt uns halt letzten Endes nichts, weil diese 3,5 Stunden irgendwie auf 35 Sekunden runterkomprimiert wurden.
Nicht schlecht. Und dann ist einfach viel zu schnell.
Und es ist halt einfach echt viel zu schnell. Ich habe danach noch einen Pick, wo man das irgendwie besser machen kann, so. Aber ja, also es ist dann so irgendwie so semi gut. Wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt mal über 2 Stunden lang einen Sonnenuntergang filmen, dann funktioniert es ziemlich gut, weil das ist dann irgendwas, da möchte man nicht so viele Details sehen, sondern irgendwie nur, was hat sich im großen Ganzen verändert. Aber jetzt bei solchen Sachen, wo man dann vielleicht auch mal sehen möchte, wie sieht denn die Landschaft da aus oder keine Ahnung, was geht denn da so in den Bergen, dann funktioniert das halt nicht, weil das halt einfach die Abspielgeschwindigkeit viel zu schnell ist. Und ja, das ist mein Mimimi. Fuck. Ja. Und zudem, also...
Gut gedacht, schlecht ausgeführt, die Funktion.
Naja, ich glaube schon, dass es gut ausgeführt ist, weil die Funktion, also diese Funktionalität, ein Timelapse-Video zu machen, die funktioniert halt, ohne dass du irgendwas einstellen kannst, was irgendwie ziemlich Apple-typisch ist. So die minimale Hürde anbieten, damit es Leute einfach mal ausprobieren können, ohne dass sie sich irgendwelche Gedanken drüber machen müssen. Für meinen Use Case war es halt dann irgendwie nicht so cool, weil ich dachte, das nimmt halt in einer festen Rate auf, so dass man theoretisch die Videos aneinander schneiden könnte, aber jetzt hat man halt mehrere Videos, die halt unterschiedlich lang sind und dementsprechend in unterschiedlicher Frequenz aneinander, also aufgenommen, und dann kann man die halt nicht so ohne weiteres aneinander schneiden und im Zweifelsfall sind viel zu viele Informationen weggeworfen worden, aber ja, dann ist es halt so.
Okay. Gut. Dann jetzt, Randerle, geh los.
Aus deinem
Namen, alle Ehre.
Genau, der Zoll. Was ist mit dem Zoll?
Der Zoll.
Der deutsche Zoll, der schießt einfach immer den Vogel ab. Also, Vorgeschichte. Wir hatten in der Sendung mal den BB-8 von Sphero. Der Pleite hat in der Pre-Show auch gefragt, ist das nicht irgendwie nur so ein umgebauter Sphero von der Firma Sphero? Ja, das ist er. Also, das ist so eine... Nochmal, das ist dieser Androide aus dem neuen Star Wars Film. Das ist einfach so ein R2-D2, nur in Kugelform mit so einem Kopf oben. So, den gibt's jetzt als Spielzeug zu kaufen von Sphero, die vorher einfach nur so einen Kugel gemacht haben. Jetzt haben sie halt noch einen Kopf oben drauf gesetzt. So.
Und eine Kamera, oder?
Der hat jetzt auch eine Kamera.
Nein.
Okay. Nein, Quark. Okay. Das sieht nur so aus.
Okay.
Zu dem Produkt erzähle ich dann gleich noch ein bisschen mehr, weil von dem bin ich auch etwas enttäuscht. So, dann bestellt am Tag der Veröffentlichung. Die haben da so ein bisschen so einen iPhone-Launch auch draus gemacht. Also haben ihre Website ein bisschen langsamer gemacht an dem Tag und so, damit man etwas Besonderes. Nee, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten oder so meinen bestellt gehabt. Mein lieber Kollege am selben Tag noch, also ein paar Stunden Zeitverschiebung dazwischen. So, das dauerte dann ziemlich lang, bis das Ding überhaupt mal verschickt wurde. Dann landete es bei UPS. Und UPS hat mich schon am zweiten Tag der Sendung irgendwie informiert. Also erst hieß es, kommt übermorgen. Dann hieß es auf einmal, ja, also hier, das ist noch in Hongkong und das hat noch irgendwie Probleme mit dem Zoll. Dann hieß es, ja, es ist jetzt in Philadelphia. Nee, es war erst in Anchorage, dann war es in Philadelphia, dann glaube ich in New York und dann in Köln. Und dann lag es in Köln rum. Und während das Paket von meinem Kollegen, der das auch bestellt hatte, im gleichen Flieger, also er hat genau die gleiche Route genommen, zur genau gleichen Zeit und so, es muss im gleichen Flieger gewesen sein, seins ging einfach durch, kam an. Bei mir stand dann irgendwie jetzt seither 5 Tage oder so im Wechsel immer Import, waiting for customs, Import, waiting for customs, Import, Import done, waiting for customs, Import, 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 was auch immer. So. Dann habe ich mal irgendwie bei UPS angerufen, beziehungsweise ich habe UPS in Deutschland versucht zu erreichen. Die wussten von nichts. Dann habe ich UPS auf Twitter angekackt, was immer hilft. Dann hat sich dort das Social Media Response Team von den USA gemeldet. Haben die gesagt, jemand meldet sich innerhalb der nächsten Stunde bei dir. Hat sich nicht gemeldet.
Dann habe ich die nochmal angekackt, dann haben sie gesagt, okay, jemand meldet sich innerhalb des nächsten Tages bei dir. Dann hat mich am nächsten Morgen um 7 Uhr einer rausgeklingelt, da will ich jetzt auch nicht böse sein, sie haben sich ja bemüht. Und sagte dann irgendwie so, ja, das hängt noch beim Zoll. Mehr wissen sie auch nicht. Und sie sagen, also ich würde sowieso nichts Bescheid kriegen, wenn ich beim Zoll anrufen würde, würde ich auch keine Info bekommen. Dann kriegen die was und dann melden die sich bei mir. So, dann verging irgendwie nochmal ein Tag oder nochmal zwei Tage und dann habe ich irgendwie beim Zoll auch mal angerufen und erreichte da irgendwie einen netten Menschen, der sagte zu mir nur so, haben Sie eine ATC, ABB oder sonst was Nummer? Und ich so, was? So, dann habe ich gesagt, das war echt so ein, ich sag noch so, ja, ich habe einen Namen und ich habe eine Speditionsnummer und ich kann Ihnen sagen, von welcher Spedition es ist. Ja, UPS. Ja, genau, wie kommen Sie nur da? Ja, weiß nicht.
Weiß nicht. Da kam gerade so ein riesiger Mülleimer
Zeug. So. Habe ich irgendwann bei UPS angerufen und gesagt, hier, Sie wissen ja, wir sind hier in Deutschland, die stellen sich stur und so, die reden nicht mit mir, wenn ich ihnen nicht irgendwie eine dieser Nummern sage. Dann hat er mir die Nummern gesagt, rufe ich nochmal bei den Menschen an, gebe ihm diese Nummer, die in Wirklichkeit irgendwie ein langer, mehrteiliger String ist irgendwie durch. Ja, das ist echt so.
Swordfish. Ah ja, okay, da haben wir was.
Das ist echt so. Und der Monat ist September. Das ist eine Nummer, ja. Der Monat ist September, ist eine Nummer bei denen. Egal.
Beste
so, also das soll das letzte von dem Triple irgendwie. Dann sagt der Mensch doch wortwörtlich zu mir, da geht's um Star Wars Figuren, oder? Ich leite sie mal an die zuständige Fachstelle weiter.
Und dann so
die Fachstelle für Star Wars Figuren.
Die Star Wars Figuren
da ging dann irgendwie keiner ran, hatte mir die Durchwahl gegeben, habe ich irgendwie kurz später angerufen. Habe ich dort nochmal den Secret Handshake gemacht mit, es geht um Monat September und so, ja. Und dann
hast du doch Gucci Achtung, bekommen.
Und dann sagt diese Frau doch ernsthaft zu mir, ja, das liegt noch in der VUB-Prüfung für Verbote und Beschränkungen wegen Untersuchung auf potenzielle Markenrechtsverletzungen, weil das kommt ja aus Hongkong, das Paket. Und Star Wars Spielzeug wäre früher noch nie aus Hongkong oder China gekommen.
Oder, das kommt alles direkt aus Bayern.
Und da müsste man schon aufpassen, wegen Markenrechtsverletzung. Noch nie wäre das. Und sie hätten gerade auch so 12 davon da rumliegen.
Komisch.
Und ich dachte nur so, ihr wollt doch einfach nur bei allen den Akku leer fahren. Was ist mit euch denn los?
Genau, eigentlich sitzen die ganzen Zeit darum, freuen sich Keks, dass sie die ganzen Dinger haben und spielen.
Okay, zwei sagen wir, dass wir leider zurückschicken mussten. Ja. Nee, dass wir sie leider vernichten mussten, weil die irgendwelche
toxische Werte für XY zu hoch waren.
Bei zwei war die Licensing-Information abgelaufen. Ja. Genau. Nee, so, und dann sag ich zu der noch so, ich kann Ihnen versichern, das ist lizenziert. Schauen Sie auf die Webseite von denen und so und schauen Sie auf die Disney-Webseite. Selbst die bewerben dieses Produkt gerade.
Und dann also können Sie mir eine Diskette schicken,
von Disney.
Wo ich mir das angucken kann.
Und dann frage ich so, was muss denn jetzt passieren, dass Sie das glauben? Und dann sagt sie, ja, wir rufen halt bei dem Hersteller an.
Hersteller, ist es lizenziert? Jo.
Check. Okay, haben wir getestet.
Vor allem, wie lange brauchen die da anzurufen?
Naja gut, das ist ja in Hongkong.
Die
ganze Zeit angerufen, geht keiner ran.
Nee, das Geile ist ja, der Zoll hat ja immer nur von 8 bis 12 offen. Ja. Und wenn du überlegst, in China ist es nicht so die gute Zeit anzurufen. Das heißt, es geht nie. Ja. Also du kriegst es niemals, weil sie einfach nicht schafft, einen anzurufen. Das ist einfach
also,
so.
Also, echt ey. Ja, lieber Zoll. Aber ich weiß jetzt immerhin, was eine ABB und was eine ATC-Nummer ist. Merkt euch einfach, ihr müsst einfach immer noch irgendwas sagen. Vorgangsnummer 4000 und Monat. Monat immer dann der aktuelle Monat. Der Rest ist scheißegal. Die Nummer dazwischen interessiert keinen. So, dann noch kurz zu dem Produkt selber, weil ein Kollege von mir hat ja gewissermaßen halb legalerweise so schon eins davon hier nach Deutschland eingeführt bekommen. Ich bin tatsächlich
eingeführt bekommen. Sehr
war
schön.
War schon so ein bisschen beabsichtigt.
Wenn du zusammen machst, hast du...
Nein.
ich bin schon so ein bisschen enttäuscht, bevor ich meinen eigenen davon schon in Händen halte, weil es ist ein lustiges Spielzeug, er kann schön in der Gegend rumfahren. Das eine Ding, was es für mich killt, ist, in alle den Werbematerialien, Videos und auch den Reviews von Airquotes, echten YouTube-Stars oder so, ja, also die natürlich das gibt's auch gesponsert gekriegt haben.
Was sind das für Leute?
Unechte YouTube-Stars sind die, die das wirklich kaufen und dann ein ehrliches Review davon machen.
Ach so, ja, das ist natürlich.
Also vor allem halt, ne, die hatten das ja alle vor Verkaufsstart oder wie auch immer. Jedenfalls, in all diesen Materialien wirkte es so, als macht dieser Droid auch seine Geräusche selber. Ja, also das mit der Kamera, dass das so aussieht, als hätte er eine Kamera, ist vollkommen illusorisch, aber also das dachte ich nie und es sieht lustig aus, wenn er dich so anguckt, aber der macht halt auch nicht mal die Geräusche selber, sondern du musst dann die iPhone-App in der Nähe halten und dann darüber hörst du dann diese R2-D2-Geräusche.
Das ist ja mal fucked up.
Und das ist halt nicht
also
so.
Also ist es eigentlich wirklich nur ein Sphero mit ein bisschen Zeug außenrum und einer aufgepimpten App?
Ja, die App ist auch schon ein bisschen nervig zu bedienen, weil sie immer so ganz, ganz viel Wert drauf legt, dass zwischen jedem Screen irgendwie so eine Star Wars Transition ist, wo sie einmal so in das Universum reinzoomt und wieder raus. Und also ich glaube schon, dass es nachher ganz lustig ist, den so in dem Patrol-Mode irgendwie durch die Gegend fahren zu lassen. Ja, ich schaue es mir dann mal an. Ich glaube, wird schon Spaß machen. Aber
ich hätte es einfach Roomba holen sollen. Weil der macht wenigstens
noch
sauber.
Ich werd den auf jeden Fall mal gegen meinen Romo antreten lassen und natürlich werden wir uns dann irgendwann
Deathmatch.
Zum Messer. Ansonsten, ja.
Gegen
also,
Blendi den Blender.
Ich hab gute Nachrichten, seit heute Nachmittag irgendwann heißt es, dass der Zoll das freigegeben hätte.
Zum Spielen erstmal bei sich.
Genau. UPS hat noch nichts weiteres dazu verloren.
Und dann haben sie gesagt, ja, wir mussten es leider sprengen, sah aus wie eine Bombe. Sorry.
Sorry, tut uns leid. Ja, so angeblich kommt er sogar.
Eine Star Wars Bombe.
Oh. Ja.
Oh, ja, also,
das ist ja, sei froh, Ball, dass es keine Uhr ist.
Wurfbombe.
Wieso? Was mit der Uhr? Ach so. Oh.
Sorry.
Sorry, ja. Ist schon etwas länger her bei uns.
Ja. Wir hatten letztes Mal schon sogar drüber geredet. Ja. Kann ich mich dran, ja. Ja, machen wir weiter. Gibt's noch was Lustiges?
Wir sind gerade bei der Mimi-Runde.
Ach, das stimmt,
das, das ist eigentlich nicht lustig.
Doch, ist immer lustig.
Also
können
Zoll
wir was Lustiges Mimi haben?
Der Zoll ist total lustig.
Okay, was haben wir noch?
Flydi.
Ja, also ich habe aus einem Grund, den ich später noch erzählen werde, habe ich das Bedürfnis gehabt, Bilder und Videos von meinem Urlaub aufs iPad zu bekommen, möglichst in bester Auflösung. Und das ist ein ganz schönes Problem, weil das geht einfach nicht einfach so. Nee, das muss rumnerven.
AirDrop oder so? Gibt's da nicht irgendwas?
Ja, nee, funktioniert nicht zuverlässig und nicht auch nicht für große. Ja, nee, also funktioniert de facto nicht. Ich habe es mal probiert, um irgendwie mal ein Video in der Gegend zu Erd zu droppen und es war dann irgendwie so ein 200-300 Megabyte Video und das hat halt de facto nicht funktioniert. Okay, also das
sag
ist schon mal
doch
raus. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, diese Fotostreams zu benutzen. Also ich habe zum Beispiel hier so einen Shared-Fotostream, mit dem ich irgendwie mit meiner Freundin da irgendwie Bilder reinposte, damit wir die zumindest mal in irgendeiner Art und Weise auf mehreren Geräten haben. Das Problem ist bloß, die Bilder, die man da wieder rausholt, die sind halt so runtergerechnet. Das ist nicht in der vollen Auflösung, sondern das sind irgendwie so, ich glaube, irgendwas 3 Megapixel oder so. Also 2048 mal irgendwas Pixel. So, was ein bisschen doof ist. Also Fotostream würde theoretisch gehen, aber aus dem Fotostream kannst du zum Beispiel auch keine Videos auf dem iDevice speichern. Du kannst die angucken, der lädt die dann temporär runter, speichert die zwischen so, aber du kannst die nicht in deiner normalen Fotos-App abspeichern. Soweit klar? Also es gibt irgendwie kein, also auf Mac geht es, aus dem Fotostream Video raus abzuspeichern, persistent in der Picture Roll oder wie das Ding nennt, wie sich das Ding nennt.
Auf iPhone oder iPad geht's nicht.
Genau, auf iPhone oder iPad, also wenn, habe ich nicht rausgefunden, wie, aber es geht so offensichtlich jetzt irgendwie nicht. Dann habe ich irgendwie so alle möglichen Sachen ausprobiert. Ich habe es dann alle Bilder irgendwie so mir in meinem Workflow zusammengeklickt, die ich so haben möchte, und habe sie dann aus der Fotos-App auf dem Mac in die Dropbox raus exportiert. Ja, jetzt bietet aber die Dropbox-App selbst keinen Batch-Download an. Also du kannst quasi Bilder einzeln oder Videos einzeln anklicken, sagen jetzt hier Share, Save to Disk oder das Save to Device, und das geht, aber das ist halt furchtbar nervig, wenn das hunderte von Bildern und Videos sind. Dann habe ich weiter rumgeguckt, habe mal geschaut, was es gibt, und stellt sich raus, es gibt eine App von Dropbox selbst, die heißt Carousel oder irgendwie so. Und das ist eigentlich so eine Bilderalbum sonst was App, und die hat irgendwie auch die Möglichkeit, dann Batch Export zu machen. Okay, die habe ich benutzt, das hat auch mal funktioniert, und dann habe ich die App abgedatet, beziehungsweise ich muss mich korrigieren. Es hat meistens funktioniert, wenn man so viele Bilder auf einmal angeklickt hatte, dann kam irgendwie hier, dein Internet ist kaputt. Also dann lief so dieser Progress-Balken, lief dann halt mal so durch, bis zu einem gewissen Punkt, und dann hat er irgendwie gesagt, okay, sieht so aus, als ob du gerade kein Internet mehr hast. Und danach habe ich die App abgedatet, und dann hat er bei jedem, auch wenn ich nur einzelne Bilder angeklickt habe, hat er gesagt, sieht so aus, also der Fortschrittsbalken ist komplett durchgelaufen, und danach hat er behauptet, ich hätte kein Internet mehr. So, dann habe ich noch irgendwie ein paar andere Apps probiert, wo es dann irgendwelche Cloud-Manager oder sonst was fürs iPad gibt. Die können alles außer irgendwie Sachen auf das lokale Gerät runterladen. Und das prangere ich an, weil das ist irgendwie kein Zustand, dass wir hier irgendwie im Jahr 2015 leben. Und ich habe die Bilder, die ich hatte, die waren de facto in der Cloud, und es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie halbwegs bequem auf mein Device runterzuladen. Das kann doch nicht sein. Ich meine, hallo.
Ja, dafür musst du halt richtige Rechner verwenden, nicht so ein Pillepalle.
Ja. Ja, aber da wollte ich es aber hinhaben, weil ich damit Sachen machen wollte.
So funktioniert es aber.
Du machst damit nicht Sachen, du konsumierst damit.
Ja.
Nee, ich machen.
Und Apple schreibt dir vor, dass das nur in eine Richtung geht, bitteschön.
Nee, schreib es mir nicht vor.
Die App erstmal.
Doch, ja. Du machst die Fotos auf dem iPhone und willst dann auf den Rechner haben. Nicht andersrum. Also, jetzt mal ehrlich.
Nee, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, da kam ich halt auch schon irgendwie, also ich habe dann irgendwie, wir hatten mehrere Devices, mit denen wir Bilder gemacht haben, und dass meine 8 Jahre alte Spiegelreflexkamera die Bilder, dass ich dazu dann die SD-Karte in meinen Rechner reinstecken muss, okay, das sehe ich noch ein. Aber ich habe irgendwie Internet-Connected Devices. Und die einzige Möglichkeit, die alle auf einem Rechner zusammenzuführen, die Bilder, die ich auf diesen ganzen Devices gemacht habe, war, wie ein wildes Tier, dann ein fucking Kabel anzustecken. Ich meine, komm!
Wie ein Barbar, ey.
Ja, ohne Scheiß. Also ich meine, komm, wir leben doch nicht mehr im finsteren Mittelalter, wo man irgendwie Kabel an seine Devices anstecken muss, um irgendwelche Daten zu übertragen. Das kann doch nicht sein.
Ist ja wie früher.
Scheiße, ja.
Ey. Da war es eine Irrda, da musste man es daneben legen.
Das fand ich ziemlich awesome. Man weiß wenigstens, wenn du was dazwischen gelegt hast, hat es nicht funktioniert. War ganz klar.
Ja. Naja, aber auf jeden Fall ist das mein Mimimi. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Fehler, die ich jetzt hatte, bis zum nächsten Urlaub wieder behoben sind, und in der Zwischenzeit werde ich es wahrscheinlich nicht brauchen. Aber ja. Das.
Okay. Gut. Das, wo du gerade das gesagt hast, das TV,
ist ein Mimimi von Felix.
Das TV, genau. Wir hatten es vor der Sendung. Es ist nicht der TV, es ist das TV. So, damit wir das auch mal aufgeklärt haben.
Das war das nochmal geklärt. Du mal Mimimi zu sagen.
Oder du. Du eigentlich.
Du Flydi.
Nicht der Fire TV, das Fire TV.
Gut. Ja. Das heißt, so wie es Amazon
Feuer.
Sagt, das ist
das richtig. Feuer, genau.
Das Feuer.
Ja.
Das Feuerfernseher.
Speaking of which, Fire TV und auch jetzt Apple TV. Ich kann so viel sagen, dass Apple TV macht HDMI CEC sehr gut.
Was ist HDMI CEC?
HDMI Consumer Electronics Control.
Also da
jetzt bist du schlauer, ja.
Also die Idee, also sorry, erzähl du.
Du kannst über HDMI nicht nur Bild- und Audiosignal irgendwie weiterleiten, sondern auch Command and Control Server. Ja. So, ja. Nach dem Motto, du kannst mit einer Fernbedienung von deinem Fernseher zum Beispiel auch deinen Receiver steuern und so weiter. So.
Auch mein Fire TV.
Genau.
Ja. Und, funktioniert bei mir sogar.
Genau. Und ich habe.
Echt?
Ja.
Das geht?
Ich kann mit meiner Sony Fernbedienung meinen Fire TV steuern.
Das ist ja awesome. Ja. Also ich kann hoch, runter, links, rechts und irgendwie Sachen auswählen, die der Backbutton funktioniert aber nicht. Das heißt, ich klicke mich im Fire TV in irgendein Menü rein und dann komme ich nicht mehr raus.
Von mir gehen tatsächlich alle Tasten, okay. Ich komme sogar ins Optionsmenü rein. Also wenn ich meine Fire TV Fernbedienung nicht finde, wenn ich mein Telefon nicht an der Hand habe, aber den Fernseher irgendwie eingeschaltet habe, kriege ich es tatsächlich mit dieser Fernbedienung hin, das ganze Ding zu steuern.
Muss der Fernseher aber können.
Ja, genau.
Wieder was gelernt. Und das Kabel. Genau.
So, bei mir ist es etwas andersrum. Also jetzt erstmal so vom Fire TV her, mit dem Apple TV ist es im Prinzip ähnlich. Also mit dem neuen Apple TV, das alte kann es noch nicht. Wenn ich auf irgendeine Taste von meiner Fire TV Remote drücke, geht das Fire TV an, macht darüber automatisch den Fernseher mit an.
Ja.
So. Wenn ich das Fire TV ausmache, passiert nichts. Vergleich dazu, wenn ich auf meine Taste bei der Apple TV Remote drücke, dann geht auch Apple TV und Fernseher an. Aber, und jetzt kommt ein dritter Player in dem Ganzen hinzu, wenn ich das Apple TV schlafen lege, dann macht es den Fernseher aus und den Receiver aus. Der ist nämlich bisher noch gar nicht beteiligt gewesen. Also das Skurrile daran. Die beiden schaffen es über HDMI CEC, meinen Fernseher anzumachen, aber das wird durch den Receiver durchgeschleust an den Fernseher, aber der Receiver geht nicht mit an. Das heißt, ich muss immer, wenn ich das mache, muss ich das drücken und dann muss ich noch die Receiver-Fernbedienung suchen und das ist so eine blöde Infrarot-Fernbedienung, wo man so ganz genau mit Zielfernrohr draufzielen muss. Ja. Und dann muss ich die noch drücken und dann geht der noch mit so einem schönen mechanischen Klick an. Aber ausgeht. Aber warum an nicht? Und ich bin nicht schlau draus geworden auf meiner Internetsuche bisher, ob es nur angeblich, also HDMI CEC heißt bei Samsung AnyNet Plus, das ist einfach deren Markenname für dasselbe Feature-Set, ob es da irgendwelche Probleme gibt oder ob es eben eine Sache ist an meinem Receiver, dass der nicht aus dem Standby aufgeweckt werden kann über CEC, was total bescheuert ist, weil ausgemacht werden kann er, also... Und ich hätte halt eigentlich echt sehr gerne nur noch eine Remote. Welche das nun am Ende ist, ist mir egal, solange sie Bluetooth oder sowas hat.
Solange sie das macht, was du willst.
Sachen
an und aus.
Genau, aber das Tolle bei der Apple TV Remote zumindest noch, sie hat noch einen dedizierten lauter leiser. Das heißt, das kann ich auch alles noch darüber machen. Also ich bräuchte eigentlich nur die Apple TV Remote fürs Apple TV und die Fire TV Remote fürs Fire TV. Wäre gut. Aber dann geht halt immer der Receiver nicht mit an und dann habe ich mir umsonst die Lautsprecher und den Receiver gekauft. Map. Und wenn da vielleicht irgendeiner einen Tipp hat, ob das jetzt nun an dem Denon AVR X1000 liegt, den ich habe, oder an dem Samsung UE 55 6300 S 3005 Millionen.
/6?
Nee, ich glaube /5. Nee, ich glaube 5.
Aber
der mit Android. 6. Der ja. mit Android noch.
Revision
6. Plastikschalen. Sowohl Fire TV als auch Apple TV CEC nicht richtig machen, was ich mir nicht vorstellen kann. Also, dass sie das beide nicht richtig machen.
Naja, die entsprechenden unterschiedlichen Dialekte. Der eine spricht amerikanisch, ja, der andere UK und deswegen verstehen die sich nur manchmal.
Also die Sachen, die ich bis jetzt von CEC gehört habe, sind, dass es de facto irgendwie nie, also es funktioniert manchmal und manchmal oder dann halt auch wieder nicht. Also es ist auch irgendwie, es ist theoretisch ein Industriestandard, aber der funktioniert halt irgendwie nicht.
Aber das heißt immer anders. Also zum Beispiel bei LG heißt es halt LG Simplink.
Genau, also das wird auch unter anderen Produktnamen verkauft, ist aber unter der Haube dasselbe. Aber ich habe auch schon so in anderen Podcasts von Leuten gehört, wo es dann mal brillant funktioniert hat. Und eines Tages hört's auf und alle Geräte spinnen nur noch rum und stürzen ab und machen sonstige Dinge. Und die generelle Empfehlung war, das bei allen Geräten, die man besitzt, deaktivieren. Aber also es ist irgendwie... Theoretisch wäre es ganz cool, aber so praktisch scheint es irgendwie alle möglichen Probleme zu haben. Ich glaube, das, was du da gerade beschreibst, Matt, ist noch einer der milderen Fälle.
Dann hatte ich bisher wohl Glück und
Ich weiß es auch nicht. Also ja, das war, also derjenige, der das erzählt hat, war John Syracuse, dem würde ich jetzt mal nicht vorwerfen, dass er da irgendwie Müll erzählen würde.
So, dem würde ich jetzt nicht vorwerfen, was Sinnvolles zu erzählen.
Nee. Also, okay. Ja, egal.
Ja, sehr gut. Okay, sehr schön. Machen wir weiter. Ich probiere das bei mir dann zu Hause auch mal aus.
Sehr schön. Tu es. Kommen wir zu unserem letzten Punkt, den Picks.
Oh Gott, so viel noch. Okay. Und zwar mein Pick für diese Sendung ist traceroutebad.horse. So, und das könnt ihr ausprobieren.
Ja, das habe ich vorher auch mal gesehen.
Okay, was?
Nicht schlecht.
Sehr gut. Also unter Linux mit IP-Tools braucht man noch --resolve --hostnames und dann funktioniert es auch. Sehr gut. Mhm. Und für alle, die keinen echten Computer haben, weiß nicht, geht bestimmt auch unter Windows.
Also Traceroute sollte theoretisch funktionieren.
Genau. Also es ist so ein bisschen so wie, da gab es auch mal so einen anderen Traceroute, ich glaube so ein Star Wars Traceroute oder so, der quasi den runterscrollenden Text gemacht hat.
Also ich sehe es gerade bei mir, also auf dem Mac brauchst du diesen Parameter nicht mit angehen, da geht einfach traceroute.bat.horse und dann the thoroughbred of sin, he got the application that you sent in. Das ist sehr schön. Ja.
Du kannst auf http://bat.horse gehen und dir dann das Video
angucken. Und dann bekommt man den Text.
Genau.
Also beziehungsweise das Video.
Kriegt man das Video, genau. Sehr schön auf jeden Fall.
Also ist auf jeden Fall ein, sehr, sehr cool. Ja.
Funktioniert.
Freut mich, dass Leute solche Dinge tun.
Internet ist gut.
Heute ist das Internet wieder gut. So ein bisschen.
Kommen wir zu Instagram, Hyperlapse.
Genau, ich habe mich ja vorher über das Timelapse-Feature auf dem iPhone beschwert. Ich habe dann mal so ein bisschen mein Unmut meinem Freundeskreis kundgetan und da haben alle gesagt, ja, nimm halt Hyperlapse, weil ist cool. Ist es tatsächlich. Also Hyperlapse macht viele Dinge richtig. Es ist auch sehr einfach zu bedienen. Also du startest die App und machst irgendwie, drückst einen Knopf und dann machst du jetzt hier Hyperlapse. Was es auch ziemlich cool macht, ist, wenn du so ein bisschen ruckelst, dann kriegt es die Software total gut hin, das Bild automatisch zu stabilisieren. Das heißt, du kannst halt auch so ein Timelapse-Video machen und aus einem fahrenden Auto dein Handy in der Hand halten und das geht noch einigermaßen gut. Also das funktioniert erstaunlich gut. Und was du dann halt machen kannst, ist, du kannst, glaube ich, von einfach bis zwölffach die Geschwindigkeit variieren, nachdem das Video fertig aufgenommen ist. Und dann kannst du halt das auch nochmal in der Preview angucken, wie das dann aussehen wird, um dann die Geschwindigkeit richtig einzustellen. Hat natürlich auf der anderen Seite wieder den Nachteil, zwölffach ist manchmal nicht schnell genug. Ich hatte nämlich so mal den Fall, da habe ich irgendwie, wir haben da mal eine Woche im Fjord gewohnt und ich habe da halt mal irgendwie so über den Bergen den Sonnenuntergang gefilmt mit meinem iPad, was ich irgendwie ans Fenster geklebt habe.
Mit dem iPad gefilmt?
Ja, ich habe halt das iPad ans Fenster gestellt und rausgefilmt. Und wenn man da halt dann irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden lang den Sonnenuntergang filmt mit Hyperlapse, dann geht es ganz schön lange, weil zwölffach ist dann halt doch nicht schnell genug. Also musste ich mir dann mit anderen Tools behelfen, um das Video nochmal schneller zu machen. Aber das geht dann immer.
Das Gute ist ja, schneller machen kannst du immer.
Ja, also schneller machen ist dann auch kein Problem, das kriegt man auch immer hin.
Der Flydi weiß nicht, was er will. Einmal ist ihm zu langsam, einmal ist ihm zu schnell.
Ja, das ist halt kontextabhängig. Also für Sonnenuntergänge würde ich auch dann das normale Feature vom iPhone verwenden, das ist da gut genug. Bei allem, was irgendwo mal ein bisschen mehr Kontrolle braucht oder mehr Kontrolle will, Hyperlapse. Was ich auch ganz nett finde, ist, man braucht nicht unbedingt einen Instagram-Account oder sonst was. Es ist halt einfach eine App, die von Instagram kommt. Aber man nimmt damit ein Video auf, man macht da ein Timelapse-Video draus und dann speichert man das auf seinem Gerät ab und dann liegt da halt ein MOV-File, also MPEG-4. Da liegt da halt ein MPEG-4-File rum, mit dem man dann machen kann, was man will. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, so muss man so sagen.
Gute Sache.
Und jetzt kommt der Grund, warum ich diesen Content dann auf dem iPad haben wollte, nämlich weil ich den dort zusammengeschnitten habe. Und also ich habe bei mir oft irgendwie so im Bekanntenkreis oder im Familienkreis irgendwie so das Problem, man war im Urlaub, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1400 Bilder aufgenommen und es es artet einfach jedes Mal dazu zu einer unfassbar langweiligen Session für alle Umstehenden aus, wenn man diese Bilder alle einzeln durchguckt. Und da hilft's schon mal, wenn man einfach nur sagt, okay, man benutzt irgendwie, man sucht sich irgendwie die schönsten raus und zeigt dann die. Und ich habe gedacht, ich gehe noch mal einen Schritt weiter und ich schneide dann halt irgendwie aus den Bildern und Videos so ein lustiges Video zusammen. Und da habe ich eine App für benutzt, die heißt Replay. Die gibt's für iOS, glaube ich, hauptsächlich. Also fürs iPhone oder vor allem fürs iPad ist es ziemlich cool. Und was die macht, ist die bietet dir Templates an, um Bildwechsel oder Videowechsel so überzublenden. Eine Auswahl an freier Musik, die du dafür verwenden kannst. Also so wie das für mich aussieht, zapfen die da hinten dran Jamendo.com an. Also das ist dann Creative Commons Musik, die man dann quasi da drüber legen kann. Und ja, was man dann halt damit macht, ist, man sucht sich halt schöne Fotos und Videos raus, schreibt irgendwie einen kurzen Text drunter oder dazu oder sonst was für irgendwelche einzelnen Szenen die App rendert einem dann ein ziemlich hübsches Video mit hinterlegtem Ton und allem drum und dran draus. Und das ist schon ganz cool. Also es bietet einem nicht besonders viele Einstellmöglichkeiten und es kostet als In-App-Purchase 10 €, damit man die ganzen Features benutzen kann, die man eigentlich haben möchte. Aber für mich war es das jetzt wert. Ich habe da so gerade so für die Familie so ein paar kleine Videos draus geschnitten und das Ergebnis ist dafür, was, also für den Aufwand, den man da reinsteckt, ist das Ergebnis ziemlich cool.
Ja. Gute Sache. Sehr, sehr schön.
Ja, also was auch ganz nett ist, zumindest gefühlt wird dann auch die Abspielgeschwindigkeit der Videos und so weiter angepasst, je nachdem, was für Musik man dann drunter legt und so. Und also die App macht halt auch schon, nimmt einem schon sehr viel Arbeit ab. Und alles, was man irgendwie so ein bisschen machen muss, ist irgendwie Fokuspunkte für bestimmte Bilder oder Videos setzen und auswählen, welchen Teil von dem Video man eingeblendet haben möchte und so weiter und so fort. Und der Rest passiert eigentlich so magisch. Und das ist so die Art und Weise, wie ich Videoschnitt mag. Das ist einfach
eigentlich nicht schneiden, sondern es fertig.
Ja, genau. Also also das Ding ist halt auch, ich bin dann auch so zu sehr Perfektionist und will dann alles irgendwie möglichst genau machen und es muss perfekt getimed sein und sonst was. Und wenn ich gar nicht die Möglichkeit dazu hab, dann verbringe ich da auch keine Tage und Wochen damit, das irgendwie ideal hinzuschneiden oder mach's dann irgendwann nicht fertig, sondern ich habe halt einfach dann, keine Ahnung, mal eine Dreiviertelstunde Zeit und baue mir dann mal so ein Video zusammen und dann ist gut.
Okay, sehr schön.
Genau. Was habe ich noch? Ich habe, man ist halt dann irgendwo in der Wildnis und ich habe da irgendwie in so einem winzigen Nest im Fjord gewohnt eine Zeit lang. Und was macht man da so? Man geht wandern unter anderem. Da bin ich auf eine ganz nette App gestoßen, nämlich Komoot. Das ist eine deutsche Firma. Und das ist eine iOS und ich glaube auch Android-App, die einem quasi automatisiert Wanderrouten für seine aktuelle Position anzeigt. Die kann auch dann einen navigieren, also nicht nur Wanderrouten, sondern auch Fahrradrouten. Die sagt einem dann auch, okay, geh jetzt mal in irgendwie 500 Metern, bieg mal links auf diesen Pfad ab und geh dann auf den Wanderweg oder so. Ist ein bisschen, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass jede App, die irgendwie sowas macht, jetzt gleich ein Social Network sein muss. So ist es auch hier. Es ist auch, das Geschäftsmodell ist so ein bisschen seltsam, weil man muss halt irgendwie für einzelne Gegenden dann gleich irgendwie zahlen, aber sie streuen irgendwie über das komplette Internet irgendwelche Promocodes, die man einlösen kann, wo man dann alle möglichen Sachen umsonst bekommt.
Aber oder, wenn da nichts ist, gibt's da was umsonst dann? Ich meine, das Wasser ja quasi im Nirgendwo, oder?
Ja, also so wie das aussieht, benutzen die halt OpenStreetMap-Karten, legen da noch ein bisschen topologische Infos drüber und irgendwelche Leute haben dann halt da Wanderrouten eingetragen, die auch schon in dieser Gegend unterwegs waren wahrscheinlich. Und selbst dort gab's dann halt so, hier Wanderroute, kommst du an ein paar Wasserfällen vorbei, ist hübsch. So.
Okay.
Und du kannst dann quasi, wenn du dir eine Gegend freigeschalten hast, egal ob du das jetzt durch irgendeinen Promocode gemacht hast oder weil du dafür bezahlt hast, dann kannst du dir die Karten dazu auch offline runterladen. Das heißt, du kannst es halt auch, wenn du diese Navigationsfunktion nicht benutzt, einfach als Offline-Wanderkarte benutzen. Und ansonsten sagt er dir halt auch relativ zuverlässig so, du musst jetzt hier abbiegen oder du musst da lang oder du bist jetzt falsch, dreh rum, was so eine normale Navigations-App auch macht. Und du kannst dir quasi dann auch die einzelnen Routen dann offline runterladen und ja, also es hat eigentlich ganz gut funktioniert bei mir.
Okay.
Naja, ich habe das jetzt
auch überlegt, ob ich die ausprobiere, aber...
Also was halt ganz, also wenn du mal nach Komoot irgendwie Promocodes oder sowas googelst, du kriegst dann halt irgendwie, also du kannst standardmäßig bestimmte Bereiche, also jetzt in Heidelberg ist es dann irgendwie Rhein-Neckar-Eck oder so. Da sind dann irgendwie so die umliegenden größeren Städte und so weiter und Berge und was weiß ich alles mit drin. Ich glaube, für irgendwie relativ viel Geld, ich glaube, für 30 Euro kann man auch das weltweit freischalten, aber wie gesagt, man kann eigentlich, also man bekommt immer so Promocodes, um sich Bereiche seiner Wahl freizuschalten und ich bin bis jetzt noch nicht an die Grenzen gestoßen, so. Also wenn man da mal ein bisschen rumgoogelt, funktioniert das ganz gut. Ja, ich möchte es jetzt demnächst mal zum Radfahren so ein bisschen ausprobieren, weil ich aktuell irgendwie mich dazu entschlossen habe, morgens vor der Arbeit Fahrradfahren zu gehen, so unter der Woche, weil es halt abends dunkel ist oder dunkel wird so langsam. Und da ist es halt ganz gut, wenn ich einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt 1,5 Stunden Zeit, zeig mir doch mal alle Fahrradrouten in meinem Umkreis an, wo ich irgendwie in 1,5 Stunden einen Roundtrip machen kann.
Okay.
Ja.
Gute Sache. Das heißt, also, man will das auf jeden Fall haben.
Also ich find's ganz, ganz nett und so. Also wenn man öfters wandern oder Fahrradfahren geht und vielleicht auch mal ein bisschen so, um eine neue Gegend zu erkunden, mal so ein paar Standardrouten haben will, die man mal abfahren kann, dann ist es auf jeden Fall ganz nett. Also ich war jetzt letztens auch hier mal so 20 Kilometer in der Gegend hier wandern und es ist halt einfach besser, wenn man so die ganzen Wege nicht kennt und nicht weiß, wie sie zusammenhängen, wenn man dann halt irgendwie eine geführte Route hat, wo man weiß, wenn ich jetzt da lang laufe, dann komme ich wieder daheim an. So.
Okay. Ja.
Für Autofahrten habe ich noch was, nämlich Scout GPS. Das ist ein iOS-Navigationssystem, was auf OpenStreetMap basiert und eigentlich ganz gut funktioniert. Und du kannst halt die Karten auch offline runterladen und so. Und die bieten auch so ein bisschen Premium-Features an, wenn du da die mit Geld bewirbst, also dass die dir dann quasi so Verkehrsflussanalyse anzeigen, so hier ist ein Stau zu erwarten und solche Geschichten und Blitzerwarnungen und sonst was. Ich habe es jetzt mal für die Navigation in Norwegen benutzt, funktioniert eigentlich ganz gut und das Navi macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und ja, wie gesagt, ist offline, man muss nicht ständig Google Maps benutzen und scheint gut genug zu funktionieren. Es gibt nur ein kleines Problem, was ich damit hatte, wenn man im europäischen Ausland ist, sein UMTS anhat, aber quasi beim Provider kein Datenpaket gebucht hat, sodass quasi alle Requests, die irgendwo ins Internet rausgehen, irgendwo von der Firewall geblockt werden, dann erkennt das Gerät nicht, dass es gerade offline ist und wenn man irgendwo nach einer Adresse sucht, erkennt es deswegen auch nicht automatisch, dass es denn jetzt den Offline-Modus benutzen könnte.
Nein.
Also sowas könnte man besser lösen, wenn man das weiß, dann kann man das in den Einstellungen den Offline-Modus manuell aktivieren und dann ist es auch kein Problem. Aber so hat's halt für mich bei den ersten paar Malen, wo ich irgendwas gesucht habe, da musste ich dann auf der Landkarte irgendwie, ich wusste, okay, wir müssen da und dahin, und dann auf der Landkarte irgendwo reinzoomen und dann anklicken, okay, jetzt führe mich doch mal bitte dorthin auf der. Und dann, das hat auf jeden Fall auch funktioniert, war aber halt so ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, könnte man technisch wahrscheinlich besser machen, hat aber irgendwie seine Gründe. Aber ja.
Okay.
Genau. Das war jetzt mal mein längerer Teil. Sorry.
Okay. Nee, ist okay.
Papi?
Okay. Puppi.
Puppi.
Ich würde es Puppi nennen.
Puppi.
Puppi. Weil Papi wäre mit Doppel-P geschrieben.
Ja, das stimmt.
Puppi ist,
Klingt scheiße.
Klingt scheiße. Aber ist geil. Geile Scheiße quasi. Okay, Puppi ist ein RAT, also ein Remote Administration Tool oder Toolkit. Das ist quasi vergleichbar mit einer Backdoor für den Computer, für einen Windows-Computer oder für einen was auch immer Computer. Es geht hier speziell darum, eine Implementierung von sowas, was bei Metasploit Framework der Meta-Preter gemacht hat. Das ist quasi auch so ein Stück Code gewesen, der in Ruby so ein paar Backdoor-Funktionen für Features quasi bereitgestellt hat für Leute, die auf Computern mehr Sachen machen wollen, wie gerade der User darauf auf dem Computer macht.
Mhm.
Ja, also es ist quasi, wie gesagt, ein Administration-Tool für Administratoren natürlich.
Natürlich.
Und in dem Fall ist es geschrieben in Python und es sieht echt ziemlich gut aus eigentlich, weil Python verstehe ich und es ist einfach hackbar, also du kannst da quasi deine eigenen Module und so Krempe reinwerfen und du hast quasi eine Executable, einen Python-Interpreter direkt auf dem anderen Computer dann oder auf deinem eigenen Computer, weil wenn du einmal versucht hast, auf Windows fucking Python zu installieren, ja, und weißt, das ist ein Riesen-Pain. Und mit Pupi ist vielleicht viel besser.
Mit Pupi ist nicht so Pain.
Auf jeden Fall,
Pupi ist nicht
viel besser.
Pupi ist viel besser. Pupi ist viel besser als ohne Pupi.
Ja.
Nicht ohne
Pupi. Also es sieht auf jeden Fall total vielversprechend aus und quasi Metapreter in Python.
Yay.
Coole Sache. Also ja. Muss man natürlich auch einen Use Case für haben, sonst ist natürlich Quatsch für jeden anderen. Aber cool, plus eins und Like von mir dafür.
Okay, dann ich, TZ-Push, wenn man zum Beispiel einen Zarafa-Server oder einen Z-Push-Server hat und den mit seinem Thunderbolt sinken will, insbesondere da die Kontakte.
Also das ist dann quasi sowas wie CardDAV, CalDAV, aber jetzt halt basierend auf diesem Z-Push-Protokoll.
Ja.
Okay.
Und dann noch ein bisschen was zum Angucken. Killjoys. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Sendungen schon mal Dark Matter vorgestellt, eine Science-Fiction-Serie. Hier jetzt Killjoys ist auch eine Science-Fiction-Serie, die es bisher auf 10 Folgen gebracht hat, aber wie Dark Matter auch schon verlängert worden ist für eine zweite Staffel. Und eine schön leichte Space-Geschichte, wo sich Kopfgeldjäger ihr Geld verdienen, indem sie halt Jobs annehmen. Und ich finde, eine gute Charakterzeichnung ist relativ leichte Kost, aber es hat mir doch sogar noch ein bisschen von der Machart, vom Design sozusagen besser gefallen als Dark Matter. Ja, kann man sich schon mal angucken. Ist von den Produzenten, die auch Orphan Black gemacht haben und wieder eine kanadische Produktion. Ja, und da es verlängert worden ist, kann man da mal gut reinschauen und hoffentlich läuft es noch eine Weile.
Cool. Bekommt man das so irgendwie zum Kaufen oder an Ausleihen
leider
oder so?
Nicht, nee, okay. Leider habe ich es nirgendwo gefunden. Also im Xbox Streaming Network, aber
voll praktisch. Alle Leute, die ein Xbox Streaming bei sich zu Hause haben, was glaube ich nur 5 Leute auf der Welt sind.
Wahrscheinlich.
Die spielen derzeit Halo.
Doch. Nee, komm mal zurück im Amazon Job habe ich es gerade gefunden.
Also interessanterweise, man findet da auch sehr viele aktuelle Sachen, aber dann halt gegen Bezahlung bei diesem Prime-Video-Ding.
Ja, aber es ist ja okay. Also
ja, klar.
Mich nervt es bloß, wenn ich es nicht in AV kriege. Also mittlerweile ist das Angebot relativ okay. Ich hatte letztens eine Serie, die gleich rauskam, aber dann nur in Deutsch verfügbar war, wo ich gedacht habe, was bringt denn mir das bitte? Also wenn, dann will ich sie wenigstens in beiden Sprachen haben.
Ja, da kam ja letztens bei dem Fire TV ein Update, dass man das zumindest bei, ich weiß nicht, ob es bei Serien mittlerweile auch schon geht, aber bei den meisten Filmen kann man mittlerweile jetzt on-screen quasi die Sprache umstellen und muss nicht den einen Film suchen oder den einen Film in OV, was ich irgendwie schon immer total bescheuert fand.
Genau. Ja. Ist jetzt Gott sei Dank bei vielen Sachen so, aber du musst dir, oder auch wenn du einen Film anklickst, siehst du vorher schon, ob er beide Sprachen hat oder nicht. Und es ist, also es werden immer mehr Filme, ganz klar, aber es ist auch noch ganz oft so, dass du auf einen Film klickst und nicht eine Sprache auswählen kannst bei Amazon.
Ja.
Ja, aber es wird besser, Gott sei Dank. Es wird besser. Also ja, Killjoys kann man auch bei Amazon kriegen. Also sicher auch dann vielleicht noch bei anderen.
Woanders vielleicht auch bei iTunes oder so. Also ich glaube, die Kaufsachen, die gibt's dann meistens. Oder diese, du zahlst jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, 30 oder 20 Euro oder sowas pro Staffel oder 30 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, was da so die Normalpreise sind. Ich glaube, das sind irgendwie 2 Euro pro Folge und dann variiert es je nachdem, wie viele Folgen die Staffel hat oder so, glaube ich.
Ja, das variiert sehr stark.
Ja, ich habe auch noch 2 Serien, die ich vor kurzem mal angefangen habe zu gucken, die mich irgendwie ganz so schon ein bisschen mitgerissen haben. Das eine ist Narcos. Da geht's um so die ganze Kokain, Medellin-Kartell, Pablo Escobar-Richtung in Kolumbien. Beginnt die erste Staffel beginnt mehr oder weniger eher so wie so eine Dokumentation und driftet dann so mehr in Storytelling ab, um so 2 Polizisten rum oder nein, nicht wirklich Polizisten, DEA-Agenten, die dann quasi in Kolumbien stationiert sind und dann gegen Pablo Escobar vorgehen, so. Also für Leute, die denen solche Dokumentationen wie Cocaine Cowboys was sagen oder die vielleicht mit solchen Filmen wie Blow was anfangen können, denen könnte diese Serie auch gut gefallen. Also ich habe da bis jetzt mal, ich glaube, knapp die Hälfte der ersten Staffel gesehen. Also ich glaube, die ersten 5 Folgen habe ich gesehen und die waren bis jetzt schon ziemlich gut. So, hat mir gut gefallen.
Na, ich habe auch viel Gutes über die Serie gehört. Ja,
also ist auch echt hochwertig, gut produziert, gute Schauspieler, also hat mir gut gefallen. Das zweite ist Knights of Sidonia. Das ist ein japanischer Anime, der in der westlichen Welt oder sagen wir mal in allen Ländern, die jetzt nicht Japan sind, exklusiv von Netflix lizenziert ist. Da geht's mehr oder weniger.
Ja, jetzt weiter.
Also sagen wir mal, wenn Leute so Animes wie zum Beispiel Vision of Escaflow oder Visions of Escaflown kennen, dann könnte das denen vielleicht auch gefallen. Da geht's halt auch um so Piloten von Gundams, die bösen Alien-Viecher, die Menschheit zerstören wollen, irgendwie bekämpfen. So im Großen und Ganzen.
Ist, glaube ich, gerade auch die 2. Season im Laufen.
Ja, also es gibt 2 Staffeln auf Netflix. Ich habe jetzt erstmal die ersten 1, 2, 3 Folgen gesehen.
Lohnt sich auf jeden Fall,
ist gut. Ja, also ist auf jeden Fall ziemlich cool. Muss ich ja auch, also Narcos ist übrigens auch eine Netflix-Produktion. Also kann man in Deutschland mit seinem normalen Netflix-Abo gucken. Und ist auch in Deutschland im Netflix-Store verfügbar oder im normalen Angebot. Und ich bin erstaunt, wie viele Animes es auf Netflix gibt, um ehrlich zu sein.
Also ich habe es gerade mal nachgeschaut. Animes sind typischerweise aus Japan. Wenn die irgendwo anders herkommen, sind es normalerweise Cartoons.
Ja.
Das ist eine einfache Sache, quasi Animes.
Ja. Ich war nur erstaunt, weil das unter irgendwelche Netflix Originals oder so gelistet war.
Ist natürlich gelogen.
Ist gelogen. Ich habe dann auch auf der Wikipedia nachgeguckt. Das ist eine japanische Produktion, die aber von Netflix quasi synchronisiert wurde. Also gibt's auch mit englischer Synchronspur. Ich habe es jetzt in ich habe es jetzt in Japanisch mit englischen Untertiteln angeguckt. Das war gut genug.
Ja, nee.
Aber zur Not kriegt man das auch mit deutschen Untertiteln und
also einen Stil, den man normalerweise nicht im Anime sieht. Viel 3D beziehungsweise dann so Cell-Shading.
Ja.
Sieht cool aus, auf jeden Fall.
Ja, und geht im Großen und Ganzen ja halt dann auch um so, ja. Also ist
nee,
halt
man
auch
muss
so,
die einfach anschauen. Ich glaube, wir spoilern.
Also, können
wir
ja gar nicht. Alles, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das Setting ganz interessant finde, weil irgendwie die in dieser Welt existiert die Erde nicht mehr, wurde von bösen Alienviechern zerstört und sie leben jetzt auf irgendeinem ausgebauten Asteroiden. Und die Menschheit kann Photosynthese. Manche davon. Okay. Was ganz cool ist. Okay, das war's.
Genau. So, gut. Mein letzter Pick ist
das 1000-Key-Emoji-Keyboard.
Warum?
Warum? Ja. Weil du brauchst einen Button für jede, für jeden Emoji, für jede
Auf
Sache.
Jeden Fall.
1000 Stück sind es jetzt geworden mit Unicode 9, glaube ich. Und das ist eine wichtige Sache. Also es gibt halt Dinge im Leben, die sind wichtig. Und dieses 1000-Key-Emoji-Keyboard ist halt, ist halt das einfach. Ja.
Ganz wichtig. Also, wenn auch ihr zu viel Platz auf eurem Schreibtisch habt, dann holt
oder auf
euch
auf euren 5 Schreibtisch, die ihr nebeneinander gestellt habt.
Holt auch euch das 1000-Key-Emoji-Keyboard.
Ja, also das sind ja auch eigentlich nur 10 mal 106 Tasten normale Keyboards.
Ja, ja, ja.
Ach, der hat sogar rechts noch die Dings-Tasten, die Dings, Weiß man gar nicht mehr, wie die heißen.
Numpad.
Das Numpad, genau.
Ja. Ja. Gute
Sache.
Das ist ja furchtbar.
Kann man machen. Und dann kann man alle Emojis schreiben. Dann kann man endlich bei Emojly gewinnen. Ja. Eigentlich kann man bei Messenger ja nicht gewinnen.
Ja.
Aber Emojly mit dem Keyboard schon.
Auf jeden Fall. Dann
hast
du das da einfach schon von Anfang an gewonnen.
Du musst da bloß noch auswendig wissen, welches Emoji wo liegt, damit du auch schnell tippen kannst.
Ja, du kannst ja auch besser suchen dann. Also muss man ja auch sehen.
Naja, wenn du die alle per Finger so durchgehen musst.
Nee, also du musst schon dann
du musst den Überblick
100 Finger schreiben können.
Ja, genau. 100 also, Finger gleichzeitig schreiben, damit
so
man das
100 Finger Keyboard halt.
Wie man das halt so in seiner Freizeit
100, 102 Finger, je nachdem.
Ja,
auf jeden Fall.
Mit oder ohne Windows-Finger.
Je nachdem, ob du die Poop-Taste brauchst. Aber du brauchst natürlich. Also ja, also 102 Finger.
Ja, die Frage ist da ist der Stinkefinger-Emoji mit dabei oder nicht?
Ich denke nicht.
Man weiß es nicht.
Wohl so doch, mit Unicode 9 muss es doch so sein, oder?
Hat ja, also, Unicode 9? Weiß ich nicht. Also ich glaube, in Windows Phone ist er mit drin, aber irgendwie in iOS jetzt nicht oder so.
iOS 9.1 kann den schon.
Mensch, wow. Da muss man ja updaten.
Ja,
total gut. Das geht ja nicht.
Ja,
9.1 ist ja noch nicht da.
Was?
9.1?
Gibt's ja noch nicht.
9.1 Beta, ja. Deshalb gibt es gewisse Menschen in meinem Bekanntenkreis, Fly, die du wirst sie vielleicht kennen.
Die das schon machen.
Die den Emoji schon haben und das
die geben damit gerne
ein
lololololol.
Ja, eher so, ja. Die schicken dir das und dann kommt bei dir nur so ein farbiges Kästchen an und
du dem, denkst dann
du denkst so, hä, und dem hat es gut getan, dir das schicken zu können, so.
Es wäre total, wenn es ein Emoji für ein farbiges Kästchen geben würde, da könntest du voll die Leute verarschen und denken, sie denken die ganze Zeit, du hast in Wirklichkeit total die abgefahrenen Emojis.
Hyper Emoji und
Super Emojis.
Ja.
Was?
Ich glaube, das kannst du immer machen.
Kannst du immer machen. Kannst du auch einfach mal lassen.
Also, das ist ja eigentlich nur das farbige Kästchen ist dann ja dieser, das sind ja so mehrgeteilte Emojis. Ich weiß nicht, ob ihr das mal euch angeschaut habt.
Mehrgeteilte Emojis?
Naja, also das ist nicht ein Character, sondern das sind zwei zusammen, das ist ein zusammengesetztes Emoji. Also du hast zum Beispiel das, also wenn du hier den Mittelfinger hast, dann hast du die Shape sozusagen.
Und dann
und
die Farbe.
Weil wir da ja, genau, und dann die Hautfarbe, weil wir ja mittlerweile da nicht mehr rassistisch sind und so. Und das ist sozusagen eins für die Shape und eins nur für die Farbe. Und diese Farbe, das kann iOS 9 und so schon, das zeigt sie dann halt an. Das hat einfach nur so ein farbiges
Wie
Quadrat
funktioniert
mit
das
der
dann?
Farbe. Und das Geilste ist, das treiben die noch viel weiter. Es gab jetzt gerade so ein Secret-Emoji in iOS 9.1. Das ist irgendwie, also nicht Secret, aber keiner weiß, was es heißen soll. Das ist eine Sprechblase, also das Emoji für eine Sprechblase kombiniert mit dem Emoji für ein Auge und das zusammen ergibt halt eine Sprechblase mit einem Auge drin. Und darüber wurde mir das zum Beispiel
erstmal. Die Freimaurer sind zurück!
Nee, das ist ein Dreieck.
Du kannst auch kannst dann alle Sachen mit allen Sachen kombinieren und dann kommen irgendwelche krassen Sachen raus.
Die spezifizieren das halt.
Wie ist das mit verschiedenfarbigen Familien? Kann man die dann mit mehreren Farben belegen? Sagt man denn, welche Farbe welche?
Da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus.
Genau.
Momentan ist es so, dass das noch alles eine Farbe hat, aber zum Beispiel das Emoji für eine Familie, also für Mama, Papa, Kind, das ist nicht ein Emoji.
Wer muss denn sagen, dass eine Familie Mama, Papa, Kind
ist? Nee, das gibt's ja auch. Nee, warte, jetzt
darf ich
mal weiterzählen.
Zu Ende reden. Das ist nicht ein Emoji, Mama, Papa, Kind, sondern das sind die Emojis
Mama, Papa
und Kind und zusammen werden die dann so organisiert und deswegen kannst du das auch viel einfacher umstellen und kannst
sagen, Mama schwarz, Kind,
Mama, Kind,
Papa
Kind.
Blau, Kind grün.
Noch nicht, aber bald dann. Aber bald
das ist das zusammen gemixt und du siehst eindeutig eine Alien-Familie.
Aber bald.
Bold.
Bold, Gators.
Bold.
Ja.
Aber bold.
Aber die müssen dann ja auch quasi eine API für den Menschen bereitstellen. Quasi muss man dann am Anfang quasi dem in deinem iPhone einstellen, was du für eine Familie hast.
Ich sehe es kommen, wie du dann noch mit so einem Gewichtssymbol noch schweren Knochenbau hinzufügen kannst.
Genau. Du brauchst dann kein 1000 Keyboard-Emoji, sondern ein 50.000.
Weißt du, wie das wird? Das wird wie dieses Doodle-God, weißt du, wo du so verschiedene Elemente zusammenführen musst, damit dann was Neues rauskommt. Und ja, so wird es dann mit diesen Familien so blum, blum,
blum. Ja, 1 und 1 Emoji-Baukasten.
Genau, geil. Also ich find's erstaunlich, wie viel Arbeit in diese fucking Emojis reingehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich verstehe es.
Ja, cool. Man kann auch einfach schreiben.
Das sind halt Smileys.
Ja.
Ja, richtig. Und früher sind wir auch mit 3 Smileys aus.
Das stimmt gar nicht. MSN Messenger, 1000 Bazillion Smileys, weil du sie alle selber importieren konntest.
Cat GIFs kennst du 1, kennst du alle, könnte ich genauso gut sagen. Ich weiß, dafür werde ich jetzt im Internet gesteinigt, aber.
Zu Recht. Was?
Was nochmal?
Früher sind wir auch mit weniger ausgekommen.
Ich würde dich gern steinigen.
Wir ja. hatten ja auch nix.
So, also, das ist der Grund.
Also früher im Zweifelsfall können ja viele Instant Messenger jetzt mittlerweile auch Stickers, was ja auch total das super duper ist.
Was quasi große Smileys sind.
Ja, was große Smileys sind, die du auch noch erweitern kannst im Zweifelsfall.
Ja. Ganz einfach. Wofür, verdammt nochmal, haben wir mittlerweile Quad-Cores in unseren Telefonen, ja?
Ja, um Emojis zu rendern.
Nee, mega Sticker. Dicke Emojis.
Große
da
Emojis.
Brauchst du einen Octa-Core dafür.
Für Stickers? Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Kannst du deine Co-Prozessoren dazu rechnen, dass du auf 8 kommst?
Bestimmt. Ja, okay. Zum Beispiel die Cores von der Grafikkarte.
Was mit deinem Baseband?
Die Stream-Shader und so.
Kannst du dein Baseband mit
ja.
rechnen? Kann das dann auch Sticker rechnen?
Nein.
Das ist das Wichtige. So, sorry, wir brauchen dein Baseband-CPU. Hast jetzt zwar kein Netzwerk, aber du kannst diesen Sticker rendern. Gute Sache. Ja, wie viel Cell-Shading-Prozessoren hatten jetzt dieser so ein iPhone aktuell?
Ich habe keine Ahnung.
Ich hoffe, mehr als 128.
So, machen wir mal Schluss. Weil, ja, mehr Sticker. Mehr Sticker für alle.
Mehr Sticker.
Ich kann alles, all diese Sticker kann ich.
Das alles und noch viel mehr würde ich machen. Ah, darüber
Ingo, du verstehst gerade gegen Copyright.
Wenn ich König von Deutschland wäre. Genau, da haben wir gar nicht drüber geredet, dass Happy Birthday ja jetzt zumindest in Amerika und in so frei ist.
Happy Birthday, endlich dürfen wir Happy Birthday mit GPL singen.
Genau, Happy Birthday. War da eigentlich Warner Time Brother Music Dings
Schüssel.
Eigentlich seine Rechte haben wollte
so,
und
ja.
irgendjemand
dürfen
dagegen
wir aber, also hat. Darf man natürlich in Russland einfach so singen?
In Russland darf man so singen, in Amerika darf man es demnächst auch so singen, natürlich in der EU nicht und in Deutschland schon gar nicht,
aber
weil die GEMA das trotzdem einbehält.
Aber was ist deren Grund? Warum machen die das?
Weil das in Deutschland noch geschützt ist.
Aber wie kann das geschützt noch sein, nachdem der Copyright ja quasi jetzt gebrochen
wird? Ja, nur in Amerika.
Wird.
Da müsste ja in Deutschland auch noch jemand vorbeikommen und dagegen klagen.
Ach so, ja, sobald einer dafür bezahlen muss, dann kann man einfach darauf verweisen, oder?
Nee, es geht so nicht. Das ist nochmal extra geschützt. Das ist bis nächstes Jahr nochmal extra geschützt in Deutschland. Da, was die Amis machen, interessiert uns nicht.
Das macht Sinn.
Ja, so ist es. Also wir könnten jetzt in Russland und in Amerika Happy Birthday singen. In Deutschland geht es leider nicht. Also unsere deutschen Hörer müssten dann abschalten und deswegen schalten wir uns lieber gleich selber ab und sagen auf Wiedersehen. Es war so schön. Bis zum nächsten Mal.
Hab Spaß.
So, was?
Was ist denn mit dir schon wieder?
Nee, pff. Auf Wiedersehen. Ich habe mir überlegt, was man darauf. Ich habe mir überlegt, was sich darauf reimen würde. Aber
Emojiland.
Emojiland.
Also ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Internetdinge.
Tschüssi.
Derp.
Genau. Große Sticker.
Bits und
Bats. Sticker. Binärgewitter Sticker.
Binärgewitter Sticker.
Bits und Bats.
Genau, also wie hier
ziemlich gut eigentlich.
Genau. Leadname, willst du mal einen Satz Binärgewitter-Sticker für Telegram bauen?
Für Telegram. Dann können wir uns
damit wir selber damit wir auch alle Telegram Binärgewitter-Sticker benutzen können.
Genau. Patch das doch mal rein. Tschüss.
Genau.
Tschüss.